Clippity clap. Okay, pass auf. Du kennst das, Bro. Ich drop ein Beat. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast ist ein Mann, der in Deutschland die Battle-Kultur maßgeblich geprägt hat, vielen Leuten eine Plattform gegeben hat, zu battlen, sich auf der Bühne teilweise niveauvoll, teilweise sehr hardcore zu beleidigen. Er ist selber ein ungewöhnlicher Mix aus ukrainischer und afrikanischer Herkunft und ist heute hier mit mir, um mir seine History und sein facettenreiches Leben zu erklären. Tiesta, Andrei, wie geht's dir?
Sehr gut, freue mich, voll hier zu sein.
Andres.
Eigentlich korrekt, ne? Ja, ne? Das ist ein spanischer Name, ja. So, Andres.
Okay.
Hat sich irgendwie so etabliert auf Deutsch, Andres.
Ja, okay.
Alles ein bisschen verweichlicht, so wenn ich das vergleiche mit Namen wie Mohammed, ne, und dann sagen die Deutschen Mohammed.
Ja, okay.
Genau, so in der Art würde ich sagen. Aber ich bin cool auch mit Andres, alles cool.
Okay.
Sag selber.
Erzähl doch mal nochmal spezifischer zu deiner für mich relativ ungewöhnlichen.
Mein Vater kommt aus Äquatorialguinea.
Okay.
Ne, das ist ein ziemlich kleines Land, ne, so Gabon, Kamerun, die Ecke.
Okay.
Hatte
ich auch tatsächlich wirklich noch nicht gehört. Ich dachte, ich wäre wirklich so, dass mir sogar die kleinen afrikanischen Länder überwiegend geläufig sind, aber von dem Land hatte ich echt.
Wenn man Guinea sagt, denkt man am erstens vielleicht Bissau, ja, die
genau,
Richtung, und da reden die Französisch.
Bissau,
was Guinea äquatorial besonders macht, ist halt das einzig spanisch sprechende Land in Afrika.
Ah, ne,
so, also die anderen reden halt da Portugiesisch, Französisch oder Englisch, so bekannterweise. Aber niemand halt wirklich Spanisch, richtiges Spanisch,
Okay.
Ne, so, und deshalb sind die auch sehr viel connected mit Kuba und so weiter.
Okay.
Ne, so, mehr in die Richtung.
Und da kommt dein Dad her?
Genau, und das ist halt auch ein bisschen, also es ist ein Stück am Festland halt, ne? Also mein Dad kommt eher so aus Ibibien, heißt die Stadt. Da ist so Bata und Mikomiseng und so, ist auf dem Festland. Aber die Hauptstadt Malabo ist auf der Insel. Also es ist eigentlich auch eine dicke Insel, da sind mehrere Inseln noch.
Ja.
Ne, so. Und,
und deine Mom?
UdSSR ehemalig, Ukraine heute. Ne, so. Und mein Vater, damals gab es ja halt diese Studentenaustausch-Dinger. So. Und da gab es halt die jungen afrikanischen Länder, die gerade unabhängig wurden und so. Dann haben da viele studiert halt und wurden dann über Moskau halt in ganz UdSSR verteilt. Ne, so.
Crazy.
Und in einer kleinen Stadt, wo mein Vater dann studiert hat, hatte meine Mutter kennengelernt, die haben geheiratet. Ich bin geboren und mit 2 Jahren dann quasi rübergekommen. 1980 reden wir hier von meiner Geburt, 82, 83 war ich dann schon hier.
Okay, krass. Nur um es dir zu sagen, diese ganzen
Gestiken
auf den Tisch werden die Leute hören. Vielleicht ist es ein bisschen zu krass für die Leute, die Audio-Podcasts hören.
Ich wollte jetzt nicht hier wie so ein Richter mit dem Hammer.
Nee, wir können schon Gäste kreieren.
Gut, dass du daran gedacht hast.
Ja,
Kopfhörer, ne, so.
Für mich, ey, ich war wirklich, ich bin ja in den 80ern sozialisiert, also Ende der 70er geboren und aufgewachsen in einem Viertel in Hamburg, was sehr monokulturell und deutsch war und weiß, wie es ist, ein absoluter Farbfleck zu sein und trotzdem dann auch auf der Welt viel rumgereist, auch an viele Orte gekommen, wo ich auch wieder sehr rausstach, auch mal an Orte gekommen, wo ich, weißt du, ein bisschen in der Masse untergegangen bin, aber ich glaube, fast nie an einen Ort gekommen, wo ich mich so unwohl durch dieses Hautfarbenstigma gefühlt habe, wie in Russland, in der Sowjetunion. Ich war in St. Petersburg und das war wirklich mit so die kulturell schlimmste Woche und schlimmste Reise, die ich je hatte. So dementsprechend, wie ist es als schwarzer Mensch auch? Also du bist ja eigentlich aufgewachsen, aber hast ja schon, bist ja viel da und hast ja auch noch viel Kontakt, sprichst fließend, wie heißt die Sprache eigentlich?
Also Ukraine spreche ich nicht wirklich so, wenn dann Russisch halt Russisch. So, verstehe ich zumindest auch besser, als ich spreche, aber ich rede halt zu Hause mütterlicherseits auf jeden Fall mit allen Familienmitgliedern Russisch so. Komisch ist, wenn ich dir jetzt sage, dass St. Petersburg, glaube ich, noch einer der tolerantesten Städte ist.
Ja,
so in dem russischsprachigen Raum, würde ich sagen halt, ne, was meine Erfahrung angeht. Ich denke mal so, umso kleiner die Städte, umso größer die Intoleranz, könnte
Klar.
man sagen. Halt,
ist ja,
ne, so.
Ist
ja nicht, genau. Und der Unterschied ist halt, glaube ich, auch, dass Ende der 70er, Mitte 70, Ende 70er, die ersten Afrikaner da, glaube ich, auch erstmal so sichtbar waren für die. Ne, so. Und ich glaube, daher ist der Prozess, also der ist ein bisschen später gestartet, sage ich mal. Halt, ne, so. Also was ich auch an Geschichten kenne, also was ich ja selber erlebt habe auch, aber noch was ich an Geschichten auch kenne von meinen Eltern und Onkeln und alle, die da waren, halt, das war, mein Vater war nicht der Einzige, der studiert hat, ne, auch aus anderen vielen afrikanischen Ländern. Besonders die, die auch kommunistisch geprägt waren oder sozialistisch halt so, die da studiert haben, die haben da echt teilweise sehr miese Erfahrungen gehabt so, und die haben da, glaube ich, als Studenten mehr Schlägereien gehabt als heutige Gangster-Rapper, könnte man sagen so. Und ja, da gibt's, also ich kann da auf jeden Fall, ich glaube, da reicht die Zeit nicht aus, wenn ich da anfange, jetzt Storys auszupacken so.
Aber schon irgendwie für dich trotzdem eine Identifikation und Heimat, also mehr in Russland gewesen und oder
als in Deutschland?
Als in Afrika. Guinea? Also,
jein. Also ich war halt natürlich öfter da in Ukraine und habe mehr Vibe, also meine Verwandten mütterlicherseits kenne ich ein bisschen besser von denen, die dort sind. Ich kenne die meisten väterlicherseits Verwandte schon, die hier sind oder in Europa sind halt. Ne? So auch in Spanien oder so haben wir halt Verwandte und so und Familie. Ich war aber auch in Guinea. Was jetzt die Anerkennung angeht, ist es halt sehr zwiespältig. Ne? Ich meine, ich bin in der Ukraine geboren, ich spreche Russisch und so, trotzdem bin ich da immer noch schwarz. Ja. Ne? So in Guinea habe ich eher nicht so den sprachlichen Zugang so sehr, ne, wie auf Russisch auf jeden Fall. Aber die Anerkennung ist größer. Der Name ist da, die wissen halt, ne, so. Ja. Das ist halt, es ist halt eine sehr spannende Frage, woran das liegt eigentlich, ne.
Und dann
so,
weil, in Deutschland ja auch wieder noch was
anderes. Da ist wieder noch was ganz anderes.
Ich
spreche besser Deutsch, als ich Russisch spreche oder Spanisch, geschweige von Fang, ne. So Fang ist die Sprache in Guinea, ne, die zumindest von der Mehrheit.
Fang.
Fang heißt die Sprache, genau. Ich kenne sie auch seit der Kindheit. Ich kann so kennen die Worte natürlich so, aber ich könnte mich jetzt nicht so wie auf Russisch artikulieren damit oder so, ne? Ja, aber trotzdem ist irgendwie die Anerkennung dann noch weniger hier gewesen, obwohl ich diese Sprache am besten beherrsche eigentlich und auch nach außen hin eher als Deutsch gelte, ne? Also ich glaube, ich hatte nirgendwo mehr Schwierigkeiten, Anerkennung zu bekommen als Deutscher als in Deutschland. Ja. Ne? Wenn ich irgendwie in einem anderen Land bin und ich komme from Germany, ist ganz normal. Ne?
Klar. So. Und dann aber bist du mit zwei hierher gekommen und dann noch einen deutschen Pass gehabt sozusagen?
Nein, der Kindheit? Ich hatte einen deutschen Pass erst 98, mit 18 erst. Also die ganze Kindheit, Jugend und so hatte ich immer diesen russischen, sowjetischen Pass. Ja. Ne? So, was auch zu einigen lustigen Sachen geführt hat, halt,
als ich dann an Grenzübergängen?
Grenzübergänge, es war ja noch die Mauer da, DDR noch Zeiten, ich war ziemlich oft auch im Osten unterwegs, immer hin und her gependelt halt, ich bin aber auch einer der PX und so, sagt ihr das was? Ja. Das sind halt die so in den amerikanischen Gebieten, in Zehlendorf und so weiter in Deutschland, hier in Berlin, einkaufen gegangen, die haben mich halt nicht immer so sehr kontrolliert halt, als ganz kleiner Junge, ich habe ein bisschen sehr auf Ami getan halt, immer so, und da konnte man halt Dinge erwerben, die es halt im Berliner Raum nicht immer gab halt, ne,
so. Nee, klar, es war quasi Amerika, also sobald du auf das Gelände kommst,
genau, ist es Amerika. Genau, was in Amerika, genau, und ich habe mir da Schuhe gekauft, Spielsachen, alles, was es so für mich interessant war, bis die mich mal erwischt haben halt, und dann dachten die so, haben die so meinen UdSSR-roten Pass rausgeholt und dachten sich, was, hier ein KGB-Student oder Spion oder was? Haben die mich hier geschickt oder so. Waren halt lustige Sachen, die da passiert sind halt. Oder manchmal hatte ich ein bisschen Angst halt oder so. Da war viel Militär und so präsent und so. Aber da, wo ich gelebt habe, gab es halt sehr viel Verbindung zu amerikanischen Soldaten halt und so.
In welchem Viertel bist du in Berlin hier aufgewachsen?
Schöneberg bin ich aufgewachsen.
Wie war das zu der Zeit, in den 80ern? Was
80ern, ja. Naja,
was
es war
das für ein Viertel?
Schöneberg war schon eher, was als Hood-Ghetto-mäßig gegalten hat, so mit Kreuzberg zusammen, Moabit, Neukölln. Wedding waren so ungefähr die sozialen Brennpunkte so. Palaststraße ist halt mein Vater, das Palastgebäude ist relativ bekannt geworden, in der Rap-Szene später dann so, und Kurwissen Potsdamer ist genauso meine Ecke.
Ist das halt das, wo man drunter durchfährt?
Genau, genau. Das haben viele represented mit der Zeit so. Das war für mich halt auch ein Ort, wie ich immer repräsentieren wollte halt. Ne? Ich habe das schon seit ich, weiß ich nicht, seit frühen Teenager-Alter wollte ich da Videos drehen. Also hier werde ich drehen und da werde ich das machen und dort ein Shot und so. Und dann habe ich so viele Leute da drehen sehen, die nicht mal aus der Gegend kamen, und mich immer geärgert so. Und aber so, das war halt so meine Ecke, wo ich aufgewachsen bin, die sich mittlerweile sehr, sehr verändert hat. Ne? Also was Berlin da ja so ein bisschen einzigartig macht, ist halt, dass diese sogenannten Ghettos immer an Randbezirken halt entstehen. Ja. Und damals, wo die Mauer war, war Kreuzberg, Schöneberg und so Rand.
Das war ein
Randbezirk. Das war ein Randbezirk. Und auf einmal, von heute auf morgen, war es auf einmal Mitte, Zentrum, ne? So Zentrum. Und deswegen ist so viel durcheinander da halt, ne? So. Und ja, jetzt findet ja auch viel Gentrifizierung statt und so weiter, ne?
Also, ja, super interessant. Ja. Ich finde, seit einem Jahr habe ich erst einen Place hier, und vorher war ich natürlich hochfrequent irgendwie durch meinen Beruf hier, also immer mehr über die Jahre einfach so. Aber verstehe jetzt auch langsam erst überhaupt, wie geografisch diese ganzen einzelnen Punkte, die ich schon, weißt du, so das Viertel kannte ich ein bisschen, das Viertel, jetzt checke ich erstmal, wie die geografisch zusammenhängen und interessiere mich natürlich dann auch zwangsläufig so dafür, weißt du, wie die Entwicklung ist und fand es auch von Anfang an so weird, weil in jeder Stadt, wo wir sonst hinkamen auf Tour, ich habe ja jede Stadt eigentlich so seit Ende der 90er durch diese Hip-Hop-Perspektive, diese einen Tag auf Tour ist man da, weißt du, kennengelernt und es war so, jede Stadt hat so ein eindeutiges Zentrum. Man kommt an und hat irgendwie noch Zeit zwischen Soundcheck und Show oder irgendwas. Geht ein bisschen in die Innenstadt. Und dann hier war so, wo ist denn die Innenstadt? Und dann mit der Zeit habe ich so gecheckt, okay, das sind einfach so viele einzelne Städte hier. Jedes Viertel hat eigentlich ein eigenes Stadtzentrum, so einen eigenen Kiez. In Hamburg war ja auch der Kiez, war so die Reeperbahn. Es gibt nur einen Kiez. Und dann auf einmal check ich so, jeder sagt so, nee, hier auf dem Kiez. Ich so, was meinst du mit dem Kiez? So, also, ja, hier bei mir in der Straße. Ich so, was? Ach so, jeder hat so seinen eigenen Kiez. Und
ja, diese, also zu meiner Zeit, wenn jetzt 80er reden, auf jeden Fall war Safe Kudamm das Zentrum. Ne? So, das war der Kudamm, ist mittlerweile so ein Subzentrum geworden. So. Ich glaube, dann wurden alles, dann Wilmersdorf wurde ein Subzentrum oder war schon auch vorher so Steglitz und so weiter. Für mich ist auch interessant, wenn ich in eine andere Stadt komme. Also wenn ich diese Orte oder Straßen aus Raps kenne, so, ne, wenn sagt, wenn einer hier seinen Hood oder Block repräsentiert hat, ah, das ist doch dann sehe ich das halt, oder ein U-Bahnhof oder irgendwie sowas, das feiere ich dann immer so, wenn ich das schon irgendwie gehört habe.
Ja, deshalb gerade, bevor die Kameras angingen, haben wir noch mit anderen Kollegen geredet, wir haben auch über New York geredet. Ne?
Genau.
Und dann war es auch so, du hast erzählt, du warst noch nie da, ne?
Nie da
und ich so, Digga, du wirst durchdrehen, genau, weil wirklich einfach in jeder einzelnen, egal in welchem Viertel du landest, so außer Manhattan wahrscheinlich am wenigsten. So, es sei denn, da kommst du an irgendeinem Club oder Laden vorbei, der erwähnt wird, aber sonst in Brooklyn, Harlem, Queens, so selbst in den Projects und so, du kennst einfach alle Blocks, alle Straßenschilder sind für dich irgendwie schon so eine Mega-Assoziation. Ne?
Genau, ich habe so viele Rap-Videos halt auch aus die U-Bahn-Station und so weiter gesehen. Ich habe jetzt auch im Nachhinein ja mal gehört, so Staten Island oder so soll voll klein sein und so, dass man halt, das, also ich will halt sehen, es wirkt halt auf Kamera oft so, oh, ne, so groß und so dies, das. Ich kann den Vergleich höchstens zu Compton ziehen, so. Ich war in L.A. halt und dann wollte ich gleich alles sehen. Crenshaw, Compton, so. Ich bin da überall hingefahren und wollte es halt so mal live sehen und hab halt diese Welcome, diese Schilder gesucht und so, die ich aus Eazy-E-Videos kannte und so weiter, ne. Und dasselbe in New York zu erleben, wäre, glaube ich, noch mal größer, weil da ist mehr, da habe ich irgendwie mehr Bezug als vielleicht noch zu L.A. von Songs her dann halt, ne. Oder von Video-Locations, so, ne.
Ja, genau. Und New York hat eben auch noch mal so ein anderes. Also L.A. ist auch eine krasse Stadt, aber ist auch so breit, dass es auch wieder so ein, fast so mehrere Städte einfach sind, die nah zusammengerückt sind über die Jahrzehnte. Aber New York hat eben auch so wie Berlin so ein richtig so urbanes, weißt du, so irgendwie so ein Kessel, auch viele einzelne Bezirke, aber es ist trotzdem irgendwie so ein großer brodelnder Kessel von Energie. Wie war so in der Zeit, als du aufgewachsen bist, so deine, was war deine Jugend, warst du irgendwie, warst du ein guter Schüler, warst du ein Trouble Kid, warst du, hat Hip-Hop dich gerettet vor den Klischees der Straße, hat Hip-Hop dich mehr auf die Straße gezogen, wie warst du so?
Eigentlich doch, sehr klischeehaft würde ich sagen, dass Hip-Hop mich von der Straße geholt hat, ne? Also ich war schon, ich hatte alles durch, so Kindheit war jetzt nicht so die beste, ne? So auch Eltern früh auseinandergegangen, heim aufgewachsen, so und so. Deswegen meinte ich gerade der Bezug mit den Ami-Soldaten, PX und so, das war dann halt so meine Heimzeit auch ein bisschen so. Dann bin ich schon ein bisschen abgerutscht, kann man sagen, oder Freundeskreise, falsche, wie auch immer, ne? So, das war halt in meiner Gegend relativ normal, aber auch, ne? Es war jetzt nicht so, es war ja die Ausnahme, gute Schüler als Freunde zu finden, aber ich war, glaube ich, ich habe es empfunden als ein Mix halt, ne? Also ich kannte, glaube ich, irgendwie mal beide Welten, würde ich sagen, so. Aber es war dann schon das kulturelle Ding, was mich so ein bisschen von Crime und sowas weggehalten hat, ne? Also ich war dann immer, man war immer involviert, dann gab es halt diesen einen Freundeskreis, der immer nur Scheiße gebaut hat, aber dann gab es den Freundeskreis halt, der gemalt hat, der getanzt hat und so, ne? Und umso mehr ich mit dem rumgehangen habe, umso mehr wurde ich auch besser und habe mich mehr darauf fokussieren können. Es war lange halt ein Mix von beiden, würde ich sagen, bis ich das angefangen habe, na, professionell will ich es noch nicht nennen, aber schon so, dann sagen wir mal, angefangen habe, mich auf eine Sache zu, ich war nie der beste Sprüher, ich war nie der beste Tänzer halt, haben wir auch gemacht, ne, mal hier und da getanzt, ein bisschen Geld verdient oder auch Aufträge gesprüht und so weiter, aber angefangen dann mit der Musik wirklich, würde ich sagen, dann umso besser es da lief, umso weniger wurde der Rest. Okay. So. Also es ist schon dieses Hip-Hop hat mich von der Straße geholt, Hip-Hop hat mich von diesem Crime-Leben bewahrt Und vor allen Dingen dann die Erfolgserlebnisse, die dann noch viel, viel später aber kamen. Also mehr im Battle-Rap-Bereich dann sogar, würde ich sagen.
Und dabei, als du dann angefangen hattest zu rappen und du sagst so, mehr Musik oder die Musik hat mehr Zeit im Alltag genommen und mehr Fokus und dich von dem anderen Kram auch weggehalten. Was war am Anfang deine Ambitionen, so, wo hast du dich gesehen, wer waren deine Vorbilder zu der Zeit, wo hast du so gedacht, so, das wäre für mich, wo ich mich sehe, so, was für eine Art Karriere, war es irgendwie schon so dieses Battle-Underground-Ding oder hast du irgendwie die kommerziellen Rapper irgendwie denen nachgeeifert?
Eigentlich ist eine gute Frage, weil ich glaube nicht, dass ich, wo ich in der Zeit, wo ich auch noch viel gemalt und getanzt habe, glaube ich gar nicht so diesen, ich habe dann Rap konsumiert und gehört und so gefeiert, aber ich glaube, ich wollte vielleicht mal so eine kurze Zeit lang oder zumindest in der Teenagerzeit mehr Schriftsteller werden. So, ich war so, Alex Haley war jemand, den ich sehr, sehr, den würde ich so als erstes großes Vorbild sehen, vielleicht so.
Roots.
Ja, genau, Roots war so mein Film, den ich in und komplett auswendig kenne, eigentlich so Buch, Film, Serien, alles halt, was mit drumherum zu tun hat, auch Making-ofs und bla bla. Und ich glaube, ich habe einfach gern angefangen zu schreiben und habe angefangen zu dokumentieren, was wir halt so machen im Alltag, das waren Biografien, so diese große Malcolm X Biografie natürlich so, das war dann so der zweite Schritt, so, aber es hat ja auch Alex Haley halt geschrieben, ne, es war ja halt beides Alex Haley so und ich fand den halt so immer ganz, wenn du jetzt von Vorbildern gesprochen hast, glaube ich, es war so,
interessant.
Ich wollte schreiben und erzählen und so, ne, und dieses Ahnen-Ding, was er da 12 Jahre recherchiert hat, halt, ne, so bis er dann zu Kunta Kinte kam und so, das hat mich halt immer fasziniert, habe ich auch mal zu Hause nachgefragt. Und
das ist unglaublich, diese Story, ne, ist einfach so, also auch in allen ihren Facetten einzeln so faszinierend, aber dieses Buch, für alle, die es nicht kennen, Roots von Alex Haley, er verfolgt über wie viel, 8 Generationen oder so, seine Familienroots als African American zurück bis hin zu dem Tag, wo Kunta Kinte aus der Village in Afrika geraubt wurde.
Genau.
Und das ist so crazy, also so wie diese Story am Ende auch nochmal so full circle kommt, obwohl man es ja irgendwie, weißt du, ahnt, aber es ist so krass.
Also was ich so krass fand halt, weil er hat halt beides gemacht und hat halt einen Bezug gehabt, den viele Schwarze in Amerika nicht hatten halt. Ne? Er hat eigentlich nur den Auftrag gehabt, die Biografie von Malcolm zu schreiben oder erstmal, glaube ich, nur einen kleinen Bericht, so wie Just Digest oder so, das war halt. Und da hat er halt gefragt, wieso die sich dann der Nation of Islam alle Ex nennen und so weiter. Und dann meinte er, Malcolm, dass es halt die Unbekannte ist, ne? Weil wir von dem Namen beraubt worden sind und so weiter und kein Schwarzer eigentlich hier William Bill oder sonst wie heißt. Und dann hat er gesagt, hey, Moment mal, bei mir ist das gar nicht so. Meine Oma redet immer noch vom alten Afrikaner. Das war halt was total Ungewöhnliches für einen Schwarzen in Amerika halt, ne, dass er so seine Generation zumindest verfolgen konnte. Und er wollte halt immer der große Schriftsteller sein. Und er kam ja auch eher aus einer Akademikerfamilie und hatte einen erfolgreichen Anwalt oder Arzt als einen Anwalt als Bruder und so und war halt als erfolgloser Schriftsteller eher das schwarze Schaf in der Familie und hat halt interessante Stories gesucht, ist in die Armee gegangen und in den Pazifik gefahren und wollte irgendwas Krasses erleben, bis er halt gemerkt hat, warte mal, die interessanteste Geschichte habe ich zu Hause bei oben auf der Veranda, ne, so.
Wow.
Und dann hat er die angefangen, wirklich zurückzuverfolgen, ne, und dann halt so, dass er das geschafft hat, diese Kette zu binden, ne, bis nach Afrika, war halt was sehr Besonderes, hat in den 70er Jahren halt auch, also Ahnforschung wurde halt ein Volkssport in der Zeit halt, ne, der hat bis ins Weiße Haus geschafft damit und so weiter. Und und darüber bin ich dann halt auch zu Malcolm X gekommen, dass er die Biografie da geschrieben hat. So. Ja. Wobei der Schauspieler, dieses wurde ja auch verfilmt, der Film, das Buch wurde ja verfilmt, ne? Und der Schauspieler, der Malcolm gespielt hat in Roots, würde ich mal jetzt so schauspielerisch nicht so gut, wurde nicht so gut getroffen. Ist aber schon ein älterer Film, ne? O.J. Simpson hat ja auch noch damit mitgespielt. Ne? Also der hat in der ersten Folge, wo Günther geraubt wurde, ne? Da hat er mitgespielt. Ne? Also, das Cast ist eigentlich an sich ganz gut, ne? Aber dann natürlich die Denzel-Verfilmung Spike Lee, das hat das Ding ja dann groß gemacht, so. Da kommt Alex Haley leider nicht vor, aber, ne?
Nee.
Das ist so Dings. Aber das ist so ungefähr die Verbindung gewesen. Ich habe diese Dinger gerade gesuchtet, angefangen zu schreiben und dann angefangen halt die Stories, die ich geschrieben habe, in einer Art Tagebuch auch, also Dokumentation, Tagebuch klingt ein bisschen kitschig, weil es halt so schon Crime-Stories waren.
So. Oh, mein Tagebuch.
Und dann habe ich angefangen, das versuchen, in Reime zu verpacken. Ja. Wobei wir in den 90ern Deutsch-Rappen noch nicht so als Original empfunden haben. Gerade in Berlin, so ich sage immer, Berlin war irgendwie mal ein bisschen später dran, dadurch, dass West-Berlin halt so eine Insel war, ne, war das halt so ein bisschen später bei uns alles. Bei uns haben sehr viele noch diese KMC, Harlequins und so, alle, viele haben Englisch gerappt, Casey the Rookie und so weiter, ne. Das war halt irgendwie cooler, ne, noch so.
Ja, war auch für mich irgendwie voll interessant, dass so ab dem Moment, wo ich Mitte den 90er, also ab 95 unserem ersten Gig, wo wir so in der ganzen Republik unterwegs waren, überall, nie in Berlin. So. Und in Berlin wirklich das erste Mal als Touren gespielt worden. Ja. Also 98 als Vorgruppe von 5 Sternen, 99 als Vorgruppe von Beginnern und immer im Prenzlauer Berg in der Knackstraße, in diesem Knack-Club. Ne? Ja. So, und das war so mein Berlin-Zugang. Und die ersten Rapper hier waren dann auch tatsächlich, die du erwähnt hast, alle.
Obwohl Specialist noch.
So. Genau, und Specialist eben. Genau. Das waren so die Jungs, die wir hier kannten. Also entweder Englisch-Rappende oder eben Desu und Specialist irgendwie, weißt du, wo man auch so durch. So, das sind so Brothers, die man einfach da in der Stadt kennt, weißt du, so, wo es auch nicht so politisch irgendwie, weißt du, also keine Friction gab, so, wo es alles entspannt war.
Ich kann mich auch erinnern, ich hatte 97 einen Auftritt im Strike Club, hieß es damals. Da war auch Specialist Desu und Dimar und so, habe ich hier letztes Mal von ihm erzählt halt, ne? Und die waren halt alle Englisch, war es für uns voll komisisch, dass die so Deutsch rappen halt, ne? So, und es war so. Wir so, ja, seid ihr sicher und so. Wir fanden das halt irgendwie so ein bisschen, wenn du real bist, real ist Englisch-Rap halt, ne? So, das war alles so eckig und kantig und irgendwie hat uns das, habe ich lange gebraucht, also relativ lange, so 98, 99 habe ich dann komplett das erste richtigen aufgenommen, was ich auch rausgebracht habe dann so, also was mich getraut habe zu zeigen, sage ich mal so, und auch aufgetreten bin, war dann eher schon 99, was ich auf Deutsch gemacht habe, ne? So, also.
Seit 99 release du Sachen?
Also nee, richtiger offizieller Release ist erst 2002/2003 gewesen, so mit Autodidakt und ne? Das waren so die ersten Sachen, die wirklich nach Release wurde, aber so die ersten 99 mit Ben Salomo und so, der erste Rap am Mittwoch und so ist ja damals so entstanden. Da haben wir halt aufgenommen mit Flow Flex und so Illuminaten, Korsloge, diese Ecke so, und mit zweieinhalb Traumis aus meiner Ecke so, ne?
99 gab's Rap am Mittwoch schon?
Das war das erste Rap am Mittwoch, ja. Uferfabrik.
Ich 10 Jahre später das erste Mal davon gehört.
Das ist auch nicht schlimm, weil es war nur ganz kurz. Es war nur ganz kurz ein Jahr, 99 bis 2000. Okay. Und dann gab es halt Ärger, viele Leute hat es angezogen, die, weiß ich nicht, so ein bisschen komische Wirkung auf das Umfeld dort hatten, sage ich mal. Und dann wurde der Raum geschlossen halt. Es ist nichts passiert, nichts Eskalierendes oder so, aber es gab halt Berlin Crime und viele so eine Leute, die kamen da mit Waffen posieren und Fotos machen und bla, und da war halt eher eine ruhige Gegend, Tempelhof halt, ne, so, und das sah dann halt nicht so, weiß ich, war halt nicht so gern gesehen. War ja auch ein bisschen als Pendant zu Royal Bunker gestartet, ne, so ein bisschen, um mehr Verbindung zu schaffen innerhalb der Berliner Szene halt. Und das waren halt so meine ersten Raps, sage ich mal. Die habe ich aufgenommen und dann auch präsentiert und so weiter. Naunin Ritze, Rapper Mittwoch, das waren so, wo ich präsentiert habe. Aber richtige VÖs waren dann erst 2002, 2003 mit Autodidakt halt, ne?
Okay, und dann in der Zeit, dann war dein Fokus komplett aber so, ich bin Solo-Rapper und oder auch auf was mehr so ein Crew-Ding? Oder was
gute Frage. Also erst Solo, dann mit Autodidakt halt, erst Matthias der Autodidakt halt, und wir sind halt bei der Entstehung von Schockmusik. Kennst du das noch so? Das ist halt, bevor es Schockmusik hieß, hatten wir ein kleines Studio in Wedding.
Und Schockmusik war doch auch der eine von KMC, ne?
Big Cell. Big Cell, genau, Rest Big in Cell Peace. Und genau, Rest in Peace Big Cell und Crazy B.
Okay.
Der von Flying Steps halt, ne? Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir starten was Neues und wollten halt original Gangster-Rap machen halt, ne? So ein bisschen. War halt ein bisschen verpönt, was sich so Gangster-Rap genannt hat, war empfanden wir in Berlin halt oft so ein bisschen, ist nicht so das ganze Wahre hier halt, ne, so, und
also war ja genau, war schon nach der Agro-Ära und das war ja alles immer Gangster gelabelt so, und dann weiß ich auch noch, das erste, was ich von Schockmusik gehört habe, war so auf, ey, die haben jetzt ein Video raus und da sind die auf der Straße unterwegs mit einer Crew von 150 Leuten, die alle irgendwie, weißt du, so das Movement representen, und da war es auch schon so, okay, das 150 sind schon viele auf jeden Fall.
Ja, ja, wir hatten halt, wir waren sehr vernetzt in Berlin halt auf der Straße, vor allen Dingen Wedding, Neukölln, Kreuzberg, Schöneberg, eigentlich ganz West-Berlin vor allen Dingen. Und wir hatten da halt eher so, zwar so einen Straßenzusammenschluss von Leuten, die jetzt anfangen zu rappen eher. Und das war halt meine erste Gruppe Halbwelt. Cracker Valley, die Irie, Peschmerga, genau, Autodidakt und ich halt. Ja. Und wir haben uns halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen ekelhaft benommen, so teilweise so ein bisschen so, immer wenn man hier auf dem Hof, so ein bisschen Berliner Hinterhof-Style, komm mal her, ist unser Hof, ist unser Ball, gib mal den Ball her, so. Und so waren wir ein bisschen in der Rap-Szene, gib mal das Mic her, so, weißt du, so in der Art. Und,
wem habt ihr mal das Mic weggenommen?
Also irgendwann wurde querbeet fast jeder, glaube ich, gedisst. Ich habe mich irgendwann auch ein bisschen so rausgehalten. Ich habe gar nicht so viel gestartet davon. Mit dieser Disserei an sich hatte ich gar nicht viel zu tun. Ich war auch, wir waren also Autodidakt, Peschmerga und Autodidakt, und ich halt zu dritt, waren halt schneller draußen. Ne? Mhm. So als diese ganze Geschichte mit Warner Music und Disserei und gegen Agro und so weiter losging, waren wir gar nicht mehr da.
Okay.
Ne? Das war halt so, aber diese Einstellung vorher war, die hat da schon geherrscht halt. Ne? Es gab dann so ein paar Videos, die rausgeschossen worden sind. So. Das erste Video, wo ich zu sehen bin, ist auch bei Big Cell halt. Ne? Und so. Das ist so halt die Zeit gewesen. Das sind so meine Anfänge, würde ich sagen, halt im Rap. Cool. Und die ersten Songs und die ersten Releases, Hypewelt, die erste Gruppe halt. Und danach haben wir zu dritt weitergemacht. Goodfellas Mixtape und so weiter mit Autodidakt und Peschmerga gehalten. Ne?
Und dann habt ihr auch schon veranstaltet zu der Zeit Sachen?
Nein, das ist 2002, 3, 4 gewesen. 5, 6 war ich kurz out of order. Mhm. So Urlaub auf Staatskosten, wie man so schön sagt. Und kam dann halt raus mit sehr viel Energie. Und habe gesagt, okay, jetzt alles oder nichts halt. Ne? So, ich will auf jeden Fall nicht wieder zurück im Bau oder irgendwas. Ne? Ich muss jetzt irgendwas aus dem machen, was ich konnte. Ich habe mir so ein Repertoire angeschrieben in der Zelle immer. So, wenn mich, ich habe da voll die weirden Sachen gemacht, um auf überhaupt Beats zu bekommen. Ich habe mir Songs gewünscht im Radio, damit ich die Beats bekomme und so weiter. Ne? Das war halt, ich kann mich noch genau erinnern, meine Freundin damals hat immer angerufen bei Jam FM nachts und dann war Beate Dybala und immer so, ach, die Rosa wieder, für André ist sie wieder, ah ja, grüße JVA, wieder will den und den Song wieder und so weiter. Und dann immer so Songs gewünscht, auch die einen langen Auslauf hatten, wo der Beat noch lief, damit ich meine 8 Takte habe, um schreiben zu können und so.
Überkrass.
Und ich war auch der Einzige, der
noch nie gehört, dass ein Rapper über die Art sein, weißt du,
ich hatte
so.
Ja nichts. Ich hatte mir so einen Kassettenrekorder und hab mir angefangen, Kassetten zu kaufen, weil die gab es im Einkauf. Und der Typ vom Einkauf kam immer so auf die Station und meinte, du bist der Einzige, der Kassetten kauft immer. Und ich so, noch ein Packet, noch 5 Stück und bla. Und ich musste dann auch immer so, weil die anderen hatten es halt nicht, wenn Fernseher oder sonst was. Ich bin mal mit meinem Kassettenrekorder an den Gittern gestanden und musste erstmal den Hof unterhalten. Ne? So. Ja, und in der Zeit habe ich mir halt eine Menge angeschrieben und dachte mir, okay, jetzt geht's los. Und dann kamen wir auch, als ich rauskam, dann neue Videos gestartet und viel gerappt halt. Und das war auch die Zeit, wo die ersten Battles, so Smack DVD, so rauskamen, die ersten Liga-Dinger. Davor war ja Battle sehr viel Freestyle, ne? Sehr viel auf Beat. Und alles, was written war, war eher verpönt und dieses so, das ist das neue Fake. So wie ich gerade erzählt habe mit Englisch und Deutsch, wie ich empfunden habe, so war es ein bisschen das Feeling so, nee, written battle, strange, wenn dann, ne, so dieses Freestyle-Ding halt, ne. Und ich war aber sehr begeistert davon. Es gab dieses Battle, wolltest du...
Nee, ich glaube auch Smack DVD, deshalb, ich wollte gerade fragen, ob wir so ungefähr zur gleichen Zeit, ich glaube, das war auch die erste Smack DVD, war das Murder Mook? Gegen Jay Mills?
Ja, genau. Aber noch davor war Cassidy gegen Freeway.
Genau, stimmt.
Und das hat das Ding eigentlich gestartet, würde ich sagen. Weil vor allen Dingen, es war ja so ein bisschen, Freeway war von Jay-Z, ne? Und Cassidy halt Swiss Beats. Genau. Und die haben dann Philly, glaube ich, einen Stopp gemacht. Freeway hat viel gefreestylt in einem Radio. Ja. Irgendwie eine Promotour oder so. Und dann haben, weißt du, wie zwei Könige, die ihre besten Ritter da gegeneinander antreten lassen. Und was halt das Battle so besonders gemacht hat, halt war, das
heißt, dass das ein komplettes Mismatch war einfach.
Das auch, es gab halt noch keine Regeln auch.
Nee,
nicht so dieses du 8 Takte, du 8 Takte, sondern der eine stumbled, dann ist der nächste dran und so weiter. Es ging hin und her, bis es so, und dann dieses, der berühmte Satz war eigentlich nur, eigentlich die Aufgabe war die fameste Line, dieses put a beat on, weil er halt keine Punchlines mehr hatte.
Genau, ja.
Und er konnte halt, also das haben ja viele MCs gemacht, wenn sie keine Lines mehr hatten, haben die angefangen zu flexen, zu flowen, verschiedene Flow-Passagen und so, und halt damit dominiert.
Und das geht aber nicht.
Das kannst du in a cappella nicht. Nee. Da musst du Line für Line bringen oder eine gute Reimkette oder sonst
was. Deshalb sage ich auch Mismatch, weil wirklich einfach hat man ja auch noch mal auf der Jay-Z Fade to Black in dem Film, wo er auch an dem Abend so viele krasse Rapper rausbringt. Freeway ist einer der krassesten Rapper, wenn er einen Beat hat, weißt du?
Ja, genau.
So,
Beat hat er gewonnen.
Der ist ein unglaubliches Organ und hat ein ganz krasses Timing-Gefühl und Stimmenkontrolle, alles. Aber er hatte eben einfach keine Line, die so auf diesem Ich,
ja,
du,
genau,
weißt du, Ding genau basiert, sondern die ganze, genau, Zeit so, oder genau, wenn schon ich, denn genau, aber so mit so, ja, ich swerve in der Lane mit dem und dem Auto, mhm, und so. Und Cassidys ganzer Reimstyle basiert, genau, ja, nur auf ich gut, du schlecht.
Genau, genau.
So, und
genau,
es war so krass, wie, genau, bei ihm jede Line einfach, mhm, egal für wen die geschrieben war, einfach, mhm, ihn getroffen hat.
Genau.
Und Freeway einfach nichts hatte, was direkt irgendwie wirkt, also so konnte, wirkte, als wenn es, genau, ein Battle ist. Ne? Genau. Sondern es war nur so Showcasen von irgendwelchen Verses.
Genau, da hat sich ein neuer Trend halt wieder, ja, klar gemacht. Da war, glaube ich, Philly Underground mal ein bisschen weiter, so, ne, ja, weil es hat sich, dieser Style hat im Philly Underground halt schon gebrodelt halt, ne, so, ich sehe das so ein bisschen wie dieses Cool Modi Busy B Ding, ne, da war auch, Busy B war so 79, 80, 81 war er halt so der Party-Rocker, der Typ, der alles immer rasiert hat auf jeder Party, und es war halt immer so eine Art MC-Contest, was er gewinnt, so, mhm, aber er war gar nicht mehr so viel unterwegs, halt auf der Straße, in den Blocks hat sich halt dieses Ich-Du auch schon ausgezeichnet, okay, und es hat Cool Modi schon gezogen, voll, halt, und deswegen konnte er den so gut platt machen, dann hat er halt den Standard 81 im Battle Rap gesetzt,
ja,
aber Cassidy hat dann den Standard halt im A Cappella Battle Rap, ja, gesetzt dann, ne, so 2003. So.
Und war der auf der ersten Smack DVD dieser Freeway Battle drauf?
Nein, das Cassidy war nur im Studio. Nee. Das war nur im Studio. Das war kein, das war.
Nee, genau, das meine ich. Aber die ersten Smack DVDs waren ja eh nur Compilations aus allem möglichen,
genau,
Kulturgut, was es gerade, weißt du, so in audiovisueller Form,
genau,
gab.
Genau, genau.
So, und dann ist ja erst so ein Ding geworden, wo die selber Battles organisiert haben. Ich weiß noch, dieses Jay Mills gegen Murder Mook, glaube ich, war für mich so das Erste, wo ich es mal so gecheckt habe. Mhm. Einfach drei Runden.
Yeah.
Es ist definitiv alles vorgeschrieben oder, yeah, höchstens mal eine Line, mhm, irgendwie am Anfang, so ein Rebuttal,
yeah, yeah,
oder so. Ist gefreestyled, aber dann geht es immer in die Written Parts. So. Genau, war das, genau, bei dir auch der erste?
Ja, ich habe halt gedacht, so dieses, ich war nicht so Freestyle-stark in der Zeit. Es war für mich nicht so der Fokus. Mhm. Ich war so, ja, wir gehen im Studio, mach mal ein Beat an, dann freestylen wir kurz, um zu wissen, wie wir da drauf rappen halt, ne, so. Aber es war noch nicht so weit entwickelt, dass ich da so Techniken hatte, Konters hatte, Situationsdinger und so weiter, wie wir es dann später gemacht haben. Aber diese Rhythms haben mich so, dieses Face-to-Face-Battlen und so hart halt, und die haben sich ja böse Punchlines auch gegeben, ne.
Ja.
Es war halt Party Adi, den ich richtig krass fand, und Murder Mook und Loaded Lux, und wen ich sehr bevorzugt habe, war Reed Dallas auch. Der war sehr jung, mhm, auch aus Philly, okay, halt sehr, sehr jung, mit dieser Attitude, so würde ich sagen, habe ich angefangen halt zu battlen. Ne? Ich, okay, wollte dieses harte Ding, und das für mich halt immer sehr, ich weiß nicht, ich ziehe so eine Grenze zwischen MC-Contest und Rap-Battle. Mhm. Irgendwie, es gibt halt so dieses MC-Contest, so ich gehe rauf auf die Bühne, du, und jeder flext und zeigt, wer besser rappen kann, und wer die Crowd für sich gewinnt, der gewinnt dieses Battle dann halt, ne, so, oder diesen Contest oder dieses Dings. Aber so, dieses richtig Konfrontative, ich mach dich hier klein, ich zerstöre deine Rap-Person oder so, ne, das ist für mich halt mehr Battle gewesen. Und dieses Ding habe ich halt bei Smackdown gesehen. Und als dann Savage mit diesem Feuer bei Deutschland-Ding, der hat es ja auch so ein bisschen adaptiert halt, ne, das war ja schon vorher so bei diesem Royal Bunker-Ding so. Mhm. Und jetzt nochmal in diesem Written, da habe ich gedacht, oh, krass, ja, Mann, darauf hätte ich Bock, ne. Und das waren auch so, da war diese Vielfalt auch noch da. Ich fand einfach mal so stilistisch, was da bei Voll bei Deutschland war, 1 und 2, da war es halt von Casper bis PA Sports, von
Pillard Walker,
Pillard, weißt du, so deshalb, also diese Bandbreite ist das, was für mich Battle Rap oder überhaupt Hip-Hop halt spannend macht. Ne?
Ja.
Würde es nur Gangster Rap geben oder nur Conscious Rap oder nur dies, wäre es, glaube ich, nicht das, was es ist halt. Ne?
Ja.
So. Und das hat mich angefangen, ja, damit, da war ich begeistert vom Battle Rap. Und dann habe ich angefangen, Ben Salomo damit, nachdem er mal zurückkam wieder so, der war eine Zeit lang draußen aus dem Rap-Ding, okay, ne, so, und als der zurückkam, habe ich angefangen, ihm mal damit zuzuquatschen, vor allem bei Deutschland Battle, ich meinte, guck dir das an, das haben wir gemacht, da hat er die englischen Sachen gezeigt,
ja,
die ganzen großen, ey, vielen Dank, und dann hat er halt gesagt, oh, komm, 100, wenn ich 100 Facebook-Like habe, hole ich Rap am Mittwoch zurück.
Okay.
Und dann ging es wirklich los. Ne?
Ging
so
los, ja.
Und dann
ging es
2010 aber erst dann los.
Okay,
deswegen,
okay,
hast du
ja
korrekt dann gesagt, dass du es halt da erst auf dem Schirm hast, wie die meisten. Und
okay,
dann wurde es auch, ja,
das
wirklich,
das wäre crazy, wenn du mir das erzählt hättest. Ihr habt, weißt du, nee, seit 99,
nee,
da hatte ich ja noch nicht mal was, weißt du? Also da habe ich,
ja,
gerade meinen Deal unterschrieben für,
ja,
mein Album, was dann 2000,
stimmt,
kam. Das wäre jetzt crazy, wenn ihr seit 99,
ja, ja,
nee, 10 Jahre das gemacht hättet.
Nee,
so,
nee,
schon.
Das war ein knappes Jahr.
Ja.
Ende 99,
ja,
2000, so diese Wende.
Ja.
Ganz
dann,
kurz, dann 10 Jahre gar nichts.
Genau.
Ne? Und dann ging es wirklich los mit dem erweiterten Konzept. Davor war es halt nur eine Cypher.
Okay.
Ne? Und dazwischen wurde mal gebattelt und gab es irgendwelche legendären Sachen. Diese Rapper-Mittwoch-Hymne kam von Sido zum Beispiel.
Ja.
Ne? So dieses Rapper-Mittwoch kommt alle,
ah, ja,
mit.
Stimmt,
doch.
Ja.
Das hat er mal da gefreestylt. Ne? So, und das,
cool,
war halt ein cooles Ding. Und viele so eine Sachen halt, ne? Kleine
Battles. Du warst da immer schon Veranstalter denn mit Ben Salomo zusammen? Oder
In dem alten Rap am Mittwoch gar nicht. Okay. Da war ich halt Teil, weil wir waren halt ein Freundeskreis, okay, ne? So, aber Ben Salomo hat das als Pendant dazu zu Royal Bunker halt gemacht, weil es gab damals diesen Ost-West-Konflikt und so, da hat er halt sehr präventiv oft Sachen gemacht, dieses Hip-Hop-Kultur eins machen und zusammen machen und da haben sich halt viele aus der Szene überhaupt mal kennengelernt, ne, so, weil vorher immer nur mal Tapes gehört, die gibt's in Reinickendorf, die gibt's in Spandau, die gibt's in da und dann
das muss ja auch crazy
cool, dass man sich da versammelt hat, ne, und dann erst 2010 aber auf jeden Fall, um wieder diesen Zeitsprung zu machen, kam dann wirklich dieses Battle-Turnier dazu und dieses ganze Konzept vom kompletten MC, denn in der Zeit war dieser Written-Gedanke, von dem wir gerade so viel geredet haben, hier oder ich hier, war noch nicht so verbreitet. Es war immer noch gang und gäbe Freestyle, ne? Und ich war halt der Einzige, der immer vorgeschrieben hat und wir hatten dieses komplette MC-Ding, ne? So, erste Runde Freestyle, zweite Runde gibt's eine Textrunde, nur Written, nur ein Part, der muss nicht mal mit Battle zu tun haben und dann im Finale halt A Cappella, ne? Und dass du dann, wenn du das vereinst, kommst als kompletter MC, wirst du dann King halt. Ja. Also, das war halt der Film, den wir fahren wollten. Immer mehr.
War 8 Mile da schon raus?
Ja, 8 Mile kam 2002.
Das so
hat,
früh schon.
Ja, ja, der hat auch einen Übergang halt geschaffen durch dieses, der Beat ist ja ausgegangen, fuck it, da go a cappella, bla bla, ne, so. Da hat es schon so ein bisschen, damals haben wir auch immer diese Lines gerappt, das ist 8 Mile in Berlin und bla bla, ne. Und
so ja, was. Okay, weil ich weiß noch, dass das auf jeden Fall so eine Zeit war, wo ich so gemerkt habe, als so ein Battle-Rap-Fan irgendwie einfach, dass das so krass im Mainstream ankam, wo mir so Leute erzählt haben, irgendwie, die gerade eine Ausbildung irgendwie beim Tischler gemacht haben, so statt diesem Talk, den sie sich sonst immer geben, die auszubilden, um sich zu dissen, haben die auf einmal alles in Reimen gemacht zu der Zeit. Das war irgendwie schon so ein, hatte so einen kulturellen Impact, der größer war als nur für die Hip-Hop-Community, wo Leute einfach diese Kunstform des sich gegenseitig Beleidigens auf hohem Niveau auf jeden Fall gecheckt haben. Yeah. Okay, aber ihr habt es dann so 2010 erst sich das. Ja.
Aber da hast du vollkommen recht, 8 Mile ist der Film, der Battle Rap über die Hip-Hop-Szene hinaus bekannt gemacht hat. Genau, davor war es halt ein Open-Mic-Ding auf Jams oder so, ne? Es gab keine Battle Rap-Show, Liga oder sowas in der Art, ne?
Und das Konzept, aber was ihr denn so um 2010 rum gemacht habt, wer hat sich das ausgedacht, so dass es so, also wer war die Crew?
Also ich war halt sehr in diesem Battle-Film drinne, ne? Wir haben, glaube ich, wir waren zu vier, DJ Pete, Mike Fiction, Ben Salomo und ich halt, ne? Ben Salomo, würde ich sagen, hat das meiste dann so zur Umsetzung halt beigetragen, ne? So, ich kam halt mit konzeptionellen Ideen, halt dieses, weil er war halt auch in diesem Freestyle-Modus und hat gesagt, ey, der hat ja viel Mixed Reward, Deluxe Freestyle und so weiter gemacht. Ich war voll auf dieses Written-Ding und da haben wir halt gesagt, wir machen mal alles gemischt halt, ne, so. Also es war schon meine Idee, dass ich halt das teile, dass es Freestyle gibt, Written und Textrunde. Er hat so ein bisschen die Länge bestimmt, so, dass es 8 Takte sind, weil ich war immer für 4 Takte, so wie ich es jetzt mache, bei Top Tier Takeover, wollte ich schon damals. Er wollte aber halt, also es war so ein bisschen 4 Takte Kinderkram, lass 8 Takte machen. Da die Gefahr, die dann 8 Takte hatten, waren viele, kamen mit sehr viel vorgeschriebenen Sachen halt, ne, so. Ach so, bei 4 Takten musst du wirklich zuhören und kontern, ne, so, das war aber nicht da, also die sollten halt freestylen, was am Anfang eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, weil fast alle gefreestylt haben. Das Problem war eher, dass sie in der A Cappella-Runde immer noch gefreestylt haben, was natürlich schwierig ist, besonders wenn du wenn du nicht den Beat zur Hilfe hast und so, ne? Du kannst ja eine geile Freestyle-Runde machen, wenn du keine Punchlines hast, aber coole Reimketten oder gut Flows oder Flow-Wechsel drin hast, ist es immer noch unterhaltsam halt, ne? Aber wenn du dann einen monotonen Flow bringst und dann keine Lines hast und das in 3 Minuten A Cappella, du verlierst die Crowd, ne, so. Und dann hat es gedauert halt. Ich war halt immer der Einzige, komplett so eine ganze Zeit lang, der immer geschrieben hat und ich habe dadurch Battles verloren. Ich sage das so oft, dass mir das schon vielleicht ein bisschen angekreidet wird, so, weil früher war, du bist vorbereitet, du hast auswendig gelernt, war eine Beleidigung, das war ein Diss, ne, so. Und ich musste halt, also es wurde nicht mit gleicher Maß gemessen, sage ich mal, ne, so von der Crowd. Da war so, du rappst so einen geilen Part über die Freundin, sagen wir mal, so was voll Witziges und dass er sexuell mit der nicht auf den Punkt kommt und voll die Vergleiche und Punchlines und dann sagt er halt, was redest du denn, Pinnel, ich bin Single oder so, ne, und schon war, oh, eine ganze komplette Runde in Wasser oder so. Okay. Und dann hat er den Rest eigentlich ziemlich schlecht gemacht, 2 Konterlines haben manchmal ausgereicht, aber ist eine Entwicklungssache gewesen, denn mittlerweile ist es andersrum. Ne? Wenn die sagen so, oh, guck mal, er hat seinen Text vergessen, er freestylt, haha. Ja. Ne? Das ist jetzt eher so ein Diss, ne? So, bist ja wohl unvorbereitet, ne? So, da. Es hat sich jetzt komplett so weit gedreht, dass ich eher dieses Freestyle-Ding vermisse wieder, ne? So, okay. Ich bin irgendwie immer so ein bisschen gegen den Strom, so dass ich dann sag, so damals alle freestylen, ich schreibe. Ja. Jetzt schreiben fast alle, ich sag, komm, freestylen, weißt du so. Also, ich bin halt immer für so eine Mitte, sag ich mal. Und ja, ich denke, es ist eine Entwicklungssache. Es war ziemlich neu hier. Ja. Sind Rapper Mittwoch die erste richtige Liga, ne, Battle-Liga. Jetzt haben wir eine Menge Ligen so. Ne. Ist, glaube ich, ganz gut gelaufen in die Richtung, dass es halt so
die Kultur befruchtet
hat. Genau, befruchtet hat, immer mehr aus dem Boden wächst halt so. Ja. Und dass sich da halt ja immer verschiedene Trends wieder gezeigt haben. So, ne.
War dir das erste audiovisuelle Format, was auch YouTube dann schon so als Dings genutzt hat? Das ist immer, ah nee, die Feuer über Deutschland waren die
Also erste. Feuer über Deutschland würde ich sagen, auch safe. Also wenn, für mich beginnt es halt richtig mit Royal Bunker Rapper Mittwoch halt, so das Battle-Ding so an sich.
Aber war das schon YouTube-Zeit?
Nein, so 98, ne, 99 und so, ne, das ist halt auf keinen Fall. Aber ich meine so, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, MCs.
Nee, klar, aber ich weiß irgendwie, für die größere Masse war das dann ja auf jeden Fall, also auch von Fans, ne? Nachvollziehbar ab dem Moment, wo man, glaube ich, auf YouTube einfach, weißt du, so ein Battle sich angucken konnte.
Über Deutschland,
safe. So, Feuer über Deutschland. Genau. Und dann, sobald euer Format, also sobald ihr Veranstaltungen gemacht habt, die auf der Bühne waren, die waren ab der ersten immer gefilmt und gab es irgendwie dann auch?
Nein, nicht ab der ersten. Ja. Es gab Sommer 2010, DJ Rescue war noch mit drin, der hatte halt eine Veranstaltung, die hieß Faces of Hip-Hop. Das hatten wir halt kombiniert. Ben Salomo hat das halt mit DJ Pete, hat das mit ihm so ein bisschen kombiniert. Dann haben wir halt, dann haben angefangen Leute das mit Handy zu filmen halt, ne? So ein bisschen die Cypher. Das war noch in einem kleineren Club als das Calabash. In Bohennen war das. Und ja, und dann kam der Veranstaltungsmind und Einstellung von Ben Salomo dazu, dass er halt sehr viel pushen wollte, die MCs halt auch, ne? Dann dachte ich, warum blenden wir mal nicht ihre Namen mit ein? Und dann kamen diese Sprüche, hol dir dein Fame und bla bla und jetzt die ganzen Sachen so. Dadurch ist es, glaube ich, dann nachgewachsen so. Also da hat er auf jeden Fall sehr viel Pionierarbeit auch geleistet, ne?
Ja. Ab welchem Punkt war dir das bewusst, dass dieses audiovisuelle Medium gerade für den Teil der Kultur irgendwie so wichtig ist? Weil jetzt mittlerweile hast du ja deine eigenen Formate, Top-Tier-Takeover und sowohl Battle-Sachen als auch innerhalb des Battle-Themas irgendwie Interviews mit einzelnen Protagonisten und so. Und jetzt auch hast du mir erzählt von History-Sachen, die du so richtig quasi Doku-mäßig oder auch so wie Geschichtsstunden, so, ne, so die orale Überlieferung, so, weil die es wirklich wichtig ist, auch diese Kultur zu konservieren, so, und da können wir gleich noch über die ganzen Future Projects reden, aber ab welchem Moment hast du gemerkt, dass dieses YouTube und dieses Wissensarchiv ist und nicht nur irgendwie so ein Belustigungsding, wo man ab und zu mal einen witzigen Link kriegt?
Ich habe irgendwann mal angefangen durch, ich habe so ein bisschen stilistisch so, ich hatte meinen eigenen Entwicklungswert Werdegang halt. Ich bin, wie gesagt, vorher bei Deutschland, als ich da noch gebattelt habe, sehr aggressiv ins Battle gegangen. Also besser gesagt, mache ich auch danach noch, aber da wollte ich halt keinen Kompromiss eingehen. Ne? Also ich habe sehr kompromisslos gerappt. Ich will meinen harten Film durchziehen und ich mache dich hier platt und bla bla mit all der Energie und Kraft und Bösartigkeit, Zerstörungskraft, die ich habe auf Rap-Ebene, aber halt auch Einschüchterungssachen und so waren halt ein bisschen so psychologische Stilmittel oder so.
Also, Machete.
Ja, naja, keine Waffen ziehen so, aber schon, wenn jemand, wenn der Gegner halt so ein bisschen hart gerappt hat, ne, dann wollten wir mal sagen, was wirklich hart ist oder irgendwie halt in die Richtung. Was jetzt aber vom Publikum nicht immer so angenommen wurde, ne, denn es ist ja halt, Größteil des Publikums guckt zu, um unterhalten zu werden. Und ich glaube, da ist die Ich-verarsch-dich-Taktik besser als ich-bedroh-dich-Taktik, sage ich mal. Ne? So, ich hatte halt immer auch Gespräche mit Homies aus. Ich kenne einen Homie von hier, der ist in Wedding aufgewachsen, aber der ist aus Amerika und wohnt mittlerweile lange in Houston halt. Und die, also dort ist auch ein bisschen die Mentalität bei denen in der Hood zumindest so, dass dieses, eine Bedrohung wiegt mehr als eine Beleidigung, ne? Also, wenn du sagst, I kill you, ist ein krasser, wenn du sagst, als son of a bitch oder sowas, ne? So, okay, das ist halt, und dieses Verarschen ist ein bisschen, ich meine, ist ein legitimes und cooles Stilmittel, sich über den Gegner lustig zu machen, war halt so nicht mein Film. Mittlerweile sehe ich das halt so, dass von allem ein bisschen ganz cool ist, ne? So ein paar humorvolle Lines, ein paar intelligente Lines, ein paar aggressive Lines, eine emotionale Achterbahn zu erzeugen halt durch Parts, sehe ich mittlerweile als besten Weg, um ein gutes Battle zu machen. Früher war ich ein bisschen Sturkopf, ich wollte meinen harten Film durchziehen, so. Den habe ich halt geändert bei Rapper Mittwoch dann. Hab angefangen, okay, ich mache die erste Runde lustig, aber die letzte bleibt hart. Oder weißt du, so da immer so ein bisschen eine Mischung versucht reinzubringen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, ich kann auch, also ich will auch was ganz Neues machen. Man versucht ja halt immer ein bisschen neu zu erfinden auch. Worauf ich hinaus wollte, war, dass ich Angebote zu Workshops bekommen habe, die ich vorher nicht so cool fand oder so. Man sagt ja oft, dass Workshops, weiß ich, das machen immer so gescheiterte Rapper oder
witzig,
so.
Ja, habe ich gerade witzig im letzten Interview sogar mit Olaz drüber geredet.
Ach so, okay, gar
voll
ich gehört. Das, ja, also das ist halt ein Thema, aber ich habe dann halt sehr coole Leute kennengelernt dabei und habe halt auch gemerkt, was ich dazu beitragen kann, damit einige auch diesen Werdegang von mir haben, weil, wie ich anfangs gesagt habe, gerade diese Battle-Zeit, das waren dann halt so meine ersten wirklichen Erfolgserlebnisse, dass ich so Menschen kennengelernt habe, wo ich dachte, vielleicht bin ich eher unsympathisch oder so, und die dann angefangen haben zu feiern, was ich gemacht habe auf der Bühne und so weiter, und wodurch ich mehr gelernt habe und wachsen konnte und so weiter. Und dann habe ich auch halt in Problemkiezen, in Jugendzentren oder mal auch in Gefängnissen und so weiter wirklich auch talentierte Leute gesehen. Ne? Das ist dann so für mich echt schade, wenn ich irgendwo jemanden sehe, der, weiß ich nicht, Schwierigkeiten hat, struggelt, irgendwie da aus einem kaputten Elternhaus kommt, aber eigentlich mir da so einen Endtext hinschreibt. Ne? Vielleicht verarbeitet er das auch, aber hat dann nicht das richtige Umfeld oder die Möglichkeiten, um komplett auszuschöpfen, sein Talent halt. Ne? So. Aber wenn ich dann jetzt Jahre später auch, das sind manchmal auch nur Kleinigkeiten. Ich habe mal einem Schüler geholfen, ein Part fertig zu machen und zu schreiben, wo er seine Gefühle einem Mädchen offenbart. Und das Krasse war, er hat sich dann getraut, das vor der ganzen Schule zu rappen und hat sie klargemacht.
Krass.
Genau, das war halt so ein Erfolgserlebnis. Und das war krasser als eine Gage von, weiß ich nicht, 200 Euro oder sowas. Ne? Das war halt Dings. Und den treffe ich Jahre später noch und sage, ey, schreibe wieder, durch dich habe ich angefangen zu rappen und dies und das. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist was richtig Cooles und was man halt den Leuten mitgeben kann. Das ist auch so ein bisschen dieser 8-Mile-Effekt, ne? Weil ich auch oft Schüler hatte, die so ein bisschen potenzielle oder tatsächliche Mobbing-Opfer waren in Schulen, die sich durch Battle und durch Rap dann Respekt verschafft haben in der Schule. Nee. Und vor allen Dingen, mein Weg war, den wir nicht realisiert haben, irgendwann mal auch, also wir hatten dann immer innerhalb der Schule die Battles, aber vielleicht mal Schule gegen Schule zu machen. Und das ist dann halt einer, der in der Schule ein schwieriges Standing hat, vielleicht durch, weiß ich nicht, weißt du, Teenager können ganz fies sein, ne? Ja, wenn einer körperliche irgendwas hat, irgendwas, was ungewöhnlich ist, was auch immer, dann, aber dann stehen die voll hinter ihm, wenn die dann alle mit dem Shirt der Schule hingehen und so weiter und gegen eine andere Schule. Denn ich hatte mal einen Workshop mit Damien sogar zusammen in der Schule, da hatten die irgendwie so eine Rivalität mit einer anderen Schule und haben gesagt halt, wer weniger Ehrenurkunden hat, verliert quasi und muss die Schule des anderen putzen. Und die andere Schule hat verloren und hat es nicht gemacht. Und dann haben wir halt mit denen ein Diss-Track gegen diese Schule gemacht. Ne? So. Und das sind halt so coole Momente, wenn man das dann so wirklich sportlich und so halt macht. Ne? Und so, das ist halt
Battle-Rap auf Real-Life übertragen.
Genau.
Und es dann aber auch dabei bleibt und dann nicht danach irgendwie noch so, okay, jetzt haben wir uns gebattelt und morgen treffen wir uns zu Prügelei.
Gerade zum Gegenteil, was ich die Erfahrung, was die gelehrt, wofür Battle Rap ja eigentlich oder überhaupt Battle im Hip-Hop war, DJ Battles und Breakdance Battles, alles mögliche, B-Boy Battles, dass das halt eher präventiv dagegen war, ne? Dass es halt den Crime eher gesunken hat und ne, so. Und ich habe auch oft die Erfahrung halt, wenn ich manchmal einen Hals auf jemanden hatte oder den mal angeschrien habe danach und so, dann entlädt sich auch schön, ne? So, das ist cool, ne?
Man hat Thank God for Hip-Hop.
Genau, du sagst es.
Ich werde einen Break machen.
Easy. Easy. Ich wollte dich so abschweifen. Ja, ist cool. Okay.
Der beste Hip-Hop-History-Podcast.
Oh, wirklich?
Bei diesem Battle-Ding, wo wir auch gerade dabei waren, weil es ja eigentlich so quasi präventiv verhindern soll, dass man sich irgendwie physisch attackiert. Trotzdem ist irgendwie natürlich auch so ein Teil dieser Spannung, wenn man sich gerade so diese Ami-Battles anguckt, wo ja wirklich auch so viel Gun-Talk, so viel physische, eindeutige Aggression, Morddrohung, persönliche Offenbarung über Sachen, die du in deinem Umfeld Leuten angetan hast, wen du hängen gelassen hast. Ja, dein bester Freund ist tot nur wegen dir, diese ganzen krassen Sachen. So.
Mies,
und dann guckt man das und irgendwie ist natürlich auch so ein bisschen dieses Gladiatorenkampf, so, aber in einer Disziplin, aber irgendwie ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Teil der Gesamtfaszination, dass man denkt, springt's nicht über noch in das andere oder ist, glaubst du nicht? Also, oder
es ist ja auch passiert, ne? Ja, also gerade in Ami-Battle-Rap passiert das.
Desaster, das ist so ein Typ, dem man das ja schon so voraussagt. Mhm, so,
ne? Wobei ich bei ihm da ein bisschen, ich weiß nicht, also das, kennst du die Geschichte vor, die Vorgeschichten davon? Math Hafer, der war ja, er war ja eigentlich eher, hatte dieses Bully-Image. Ja, ne? Genau, der hat sich ja öfter, der hat Dose geschlagen, der hat Sirius Jones geschlagen, mitten in einem Battle halt. Und das war dann halt irgendwann mal eine Frage der Zeit, bis er vielleicht auch mal kassiert in einem Battle vor allen Dingen. Schlimm ist halt, wenn die, also was ich nicht cool finde, ist halt, wenn es unsportlich im Battle wird halt, ne, wenn man sagt immer extra shit, ne, so you don't need that extra shit, so, weißt du, also Murder Mook, der Skittles auf Iron Solomon wirft oder sowas. Es gibt halt ein paar ekelhafte Sachen, so, die jetzt nicht im verbalen die nichts im verbalen Schlagabtausch zu suchen haben, aber auch innerhalb des verbalen Schlagabtausches gibt es halt Dinge, also man sagt halt keine Grenze im Battle Rap oder keine Grenze im, das ist halt ein Wortgefecht, aber es gibt echt Dinge, die krass zu weit gehen, ne, so, und da meine ich nicht nur Rassismus und so, sondern auch so Gang-Sachen mit einbeziehen oder, also solange es halt im Wortgefecht bleibt, ist es vielleicht noch okay, aber wenn der eine, sagen wir mal, ein Gang-Symbol rausholt und denkt, der kann das verbrennen oder eine Flagge, eine Nationalflagge oder sowas, dann geht das zu weit. Ich habe ein Battle gesehen, wo jemand ein Foto der Schwester ausgedrückt hat und sich den Genitalbereich damit gerieben hat, ne, so, der ist angegriffen worden halt, ne, so, das ist halt mehr, als wenn er das nur gesagt hätte. Ich glaube, der Gegner hätte das auf sich sitzen lassen als Punchline, ne, aber Bilder veröffentlichen, ich habe auch gesehen, also es gab ja auch richtige Kontroversen, wo eine tote Tante, glaube ich, veröffentlicht wurde und der draufgespuckt aufs Foto und sie ist frisch gestorben, da sind halt, also das hat nicht, also das geht nicht mal mehr unter die Kategorie Geschmacklosigkeit für mich, ne, das ist wirklich ein Ding zu weit.
Ja, aber irgendwie klar, also diese Sensationsgeilheit spielt natürlich bei jeder Art von Konfrontation immer mit rein, so, und gerade wenn du irgendwelche schockierenden Fakten hast, kann es natürlich auch dir einen Bonuspunkt geben, aber ich denke eben auch so oft, also mir persönlich sind ja diese Gunbars schon zu viel, die teilweise ja trotzdem super unterhaltsam sind, wenn einfach so ein Typ da so, und dann komme ich von oben und weißt, macht irgendwie so eine, weißt du, so mit der Uzi, aber es klingt irgendwie wie der Rasenmäher oder manchmal sind ja auch die Bilder so lustig auf irgendeine Art, dass die Tragik, weißt du, der Gewalt mega überspielt wird. So. Was ist?
Also tragische Ereignisse zu verpacken, das ist halt schon gängiges Stilmittel. Sowieso Shock Values, damit arbeiten halt Battle Rapper sehr gerne halt dieses beim Publikum, dieses hat er nicht gesagt zu überzeugen. Ist am Ende ein Slalomlauf, ne, so zu gucken, halt nicht zu drüber zu kommen, halt, ne, so, aber irgendwie noch zu schockieren. Exposen ist für mich aber auch ein legitimes Stilmittel halt, auch wenn man da ein bisschen mit Gimmicks arbeitet. Ich glaube, was war das? Mein Foto wurde veröffentlicht, dann auch so richtig über die Leinwand halt, ne, dass dann so aussah. You watch you do ein Kackfighten da, so, weißt du, so ein Pool mit seinen Kumpels und so, obwohl, und der Typ, it was six bitches in his pool und so, aber der Winkel war halt nicht gut getroffen, so, was war das, ich glaube Calico oder so, ne, ist auch schon länger her, halt, also es gibt, man versucht halt immer was Neues zu machen oder irgendwie krass zu schockieren halt, mittlerweile habe ich gefühlt alles gesehen und ich hoffe halt, dass es woanders hingeht und ich glaube nicht mehr, dass das Stilmittel ist. Irgendwann ist es halt so ein bisschen overplayed, ne, so
Play-out. Ja, weil vor allem genau, weil dann die Shock-Value und vielleicht, wenn man dann sagt, okay, jetzt ist der Battle online und dann gucken die ersten Tage den viele Leute so, aber trotzdem die Dinger über die Zeit am meisten Klicks kriegen, sind doch auch wirklich die guten Battles, wo die krassesten Lyrics und Punchlines drin sind und nicht die Dinger, wo irgendein billiger Shock-Value-Faktor irgendwie den, weißt du, so ein Hype-Boost
reingebracht hat. Das ist, glaube ich, halt eher, wenn die versuchen, das zu kompensieren, ne? Wenn jetzt wirklich ein bisschen Skills fehlt, da fehlt dann, also ihm fällt halt nichts mehr ein. Es gibt Leute, die es geil machen. Daylight ist für mich natürlich so ganz weit oben damit, ne? Der macht krasse Sachen, der kann halt krass rappen, bringt auch Bars, aber macht auch total verrückte, da kackt er auf eine Bühne oder sowas. Also, weißt du, der kommt nackt aus dem Bus raus, der macht keine Ahnung, ne? Der verbindet irgendwie alles, ne? So. Deswegen würde ich nicht sagen, nur die das versuchen auszugleichen, machen das.
Ja, am Ende ist ja Kunst und das ist ja auch so, wenn man jetzt nur so ein Checklistensystem hätte auf so guter Battle-Rap funktioniert nur so oder ein guter Rapper an sich funktioniert nur so oder ein guter Graffiti-Writer, dann macht man automatisch ja so viel Regeln auf, die auch gar nicht stimmen können, weil viele geile Artists, weißt du, brechen ja Regeln. Also ich liebe Lyricist, meine Lieblingsrapper waren immer Lyricist, trotzdem liebe ich ODB, der, weißt du, auf seine sicke Art irgendwie in seinem Freestyle, Crack, Drunken Flow, dann auch wieder ein krasser Lyricist ist. Ne? So, und dann geht es nicht immer nur, das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen an deutschen Battle Rap oft gestört, sodass hier so sehr verintellektualisiert ja diese Messwerte werden, weißt du, im Sinne von, irgendwann fängst du an, so Doppelreime, Trippelreime, es gibt Vierfachreime, es gibt Fünffache und dann kriegt es alles so Worte und dann wird diesen Worten eine Wertigkeit zugeschrieben und dann gibt es ganz viele Leute, die einfach nicht mal annähernd im Takt rappen können, aber laut, weißt du, deutschem Hip-Hop-Konsens jetzt krasse Rapper sind, weil sie eben einfach gute, weißt du, gute Silbenbauer sind, so, ne? Und was ja auch total geil ist. Also ich finde ja auch nur der Wortwert an sich ist auch cool, aber ich unterscheide es trotzdem noch von einem Rapper. Weißt du, jemand, der gut reimen kann, ist nicht automatisch ein guter Rapper.
Das ist gerade ungefähr das Hauptthema im deutschen Battle Rap aktuell, glaube ich. Also da gefühlt eine Spaltung stattfindet. So viele von außen sagen, geht es Poetry Slam? Geht es jetzt in die Richtung halt, ne? So, weil immer mehr Battle-MCs Rap-Stars oder Szene-Stars werden halt, die nicht wirklich sich mit Rap-Aspekten, also für mich ist halt Battle-Rap, ne, 50% wirklich kommen diese Kampf-Attitude und 50% halt auch Rap, ne, so, weil sonst können wir uns wirklich nur noch hinstellen und Witze übereinander machen und den billigsten Reim dabei raushauen, dann werden wir roasten, Comedy und dann nimmt es halt immer mehr weg vom Rap, so, das hat man halt, wir hatten die Skandale halt beim Alpha Royale oder so, ne, wo vier, sag mal, Rap-Musiker auf der Bühne waren und voll Rap bewertet haben und ich so alleine sagt, nee, der hatte bessere Punchlines, aber der andere, ne, und dann völlig verschieden alle waren, hä, warte mal, er war doch besser, wer war denn jetzt besser? Ja. Der besser gerappt hat oder der bessere One-Liner hatte über den anderen, ne, so. Also da gingen Meinungen total auseinander und das passiert immer öfter, ja, eigentlich.
Aber dann wäre ja die logische Schlussfolgerung auch für die Entwicklung der Szene, dass sich mehr dann für die einzelnen Bereiche auch wieder Battle-Rap-Leaks gründen, oder? Also wo es mehr nur um die Lyrics geht oder wo es mehr...
Das würde ich sehr schade finden. Ja? Die Battle-Rap-Szene ist schon sehr klein, okay, ne? Ja. So. Und dadurch, dass es aber so ist, dass es immer homogener wird, so, und auch dieses Stilmittel von dem, dieses Detektiv-Analytische, so, und dass alle so auf diesen, es ist nicht mehr dieses... Schlacht, Battle heißt Schlacht, sag ich immer wieder, ne, dass die Leute es vergessen, dass es eine Schlacht sein soll, eine Wortschlacht, ein Gefecht. Und ich, man sagt ja auch immer, er killt ihn, er hat ihn zerstört. Ja. Ne? Heute ist es mehr so der Engel, ich bin klug, du bist dumm. Ja. Er hat ihn dumm aussehen lassen. Ja. Ne? Das ist so irgendwie der Hauptengel heutzutage halt. Ne? So nicht mehr dieses konfrontative Reingehen halt so. Das ist immer weniger geworden. Und was auch cool ist, aber nicht, wenn es übernimmt. Wenn es 90% der Battles so sind, fängt es an, mich zu langweilen halt. Ne? Und viele alte sagen halt, viele gute alte Battle-MCs sagen halt, dass sie mittlerweile keine Battle-Rap-Fans mehr sind, was ich total schade finde. Deswegen würde ich mich immer mehr freuen. Und ich glaube, das schreckt die härteren Rapper auch ab, die dann wirklich versuchen, mal was Hartes zu machen, was Deepes auch zu machen. Deeper Battle Rap wird negativ Seelenstriptease genannt. Ne? So, jetzt macht er wieder einen Seelenstriptease, so, weißt du, so das und das so. Wobei ich halt in Amiland auch beobachte, dass es schon, wenn zwei Rapper auf hart machen oder irgendwie so, das ist so, wer hat denn wirklich dieses Streetlife gelebt und so weiter und hier und da gesessen und da und da, ich hatte mehr Pain als du und so weiter, erzähl mir nicht und so. Das ist schon eine Art von Competition. So, ne?
Klar,
so.
Das können auch auf jeden Fall Faktoren sein, die, also einfach, weil man eine geile Persönlichkeit ja dargeboten bekommen will und wenn, man kann sich ja mit allem Möglichen schmücken, wenn man es gut verpackt.
Und ich, genau, gut verpackt, das ist das Stichwort. Ich halte es nämlich für schwieriger, Gänsehaut zu erzeugen, als einen Lacher zu erzeugen.
Das stimmt.
Und das ist halt, das, ein Lacher zu
erzeugen. Vor allem in dem Setting eben.
Genau. Ne? Ein Lacher kannst du auch mit Stumblers erzeugen, ne? Wenn du Unsicherheiten hast und dann überspielen sie die ein bisschen verlegen oder machen kurz einen Witz dabei, wenn sie mal einen Reim verstottern. Aber die nächste Line kann wieder lustig sein. Aber du kannst nicht eine ernste Thematik aufbauen und dann bei jeder zweiten Line irgendwie den Reim vergessen und wie war das nochmal und bloß, dann kommt es gar nicht mehr rüber, ne? Deswegen denke ich schon, dass auch, es gilt ja auch, glaube ich, bei Tracks als auch allgemein so. Ein schöner, deeper Song, der die Menschen im Herzen berührt, ist, glaube ich, einfach krasser, ne? Als mal auf gute Laune zu sorgen auf der Bühne. Hebt die Hände hoch, rechts nach links, voll. Ne? So.
Ja,
so. Und deshalb, das würde ich mir ehrlich gesagt krass wünschen als nächsten Trend im Battle-Rap-Game. So. Das wäre halt echt was Krasses. Und die Vorreiter sind, die werden halt nicht verstanden. So, Mighty, ehemals Mighty Mo, wollte das halt bringen in seinem letzten großen Battle. Ne? Und die einen oder anderen haben es auch hier und da versucht, ist halt noch nicht bereit. Ich glaube halt oft, dass wenn Tabuthemen gebrochen werden, kennst du diesen, ist es ein Fluch und Segen von einem Pionier, ne? Dass man sagt, so, man hat Pionierarbeit geleistet, aber die war noch nicht so weit. Aber wenn es dann Trend wird, so, wisst ihr noch, der hat damals damit angefangen und der sitzt irgendwo in einem Kämmerlein und denkt, habt ihr alle von mir? So, ne? Und wir hatten das mit, zum Beispiel, ne, was ein Thema war, ein Tabuthema lange, über Tote zu rappen. Ne? Mhm. Da hat der Erste, der das wirklich versucht hat in Deutschland, war RV und ist damit auf die Fresse gefallen, kann man sagen. Mhm. Brian Damage hat es danach ziemlich schlecht verpackt, würde ich sagen. Wollte es auch probieren, über einen toten Vater halt des Gegners zu rappen. Und dann kam Merlin um die Ecke und hat es gut gemacht. Mhm. Also mit einer Schippe Humor halt und guten Reimen und so weiter. Und deshalb, ich denke, wie du gerade richtig gesagt hast, es kommt darauf an, wie man es verpackt hat. Ne?
Wie ist denn für die Formate und die Sachen, die du in der Zukunft planst, was ist denn so dein moralisches Werteset, wo du so versuchst, es hinzukriegen? Also wie
moralisch?
Wie soll es sich unterscheiden? Also du willst schon einfach eine Battle-Plattform, aber wie, ich meine, du hast ja schon einen gewissen Anspruch an Niveau, aber wie geht man da jetzt sicher, einfach an der Auswahl der Rapper.
So. Meinst du jetzt rap-technisches Niveau oder
genau,
inhaltlich?
Generell für die Battle-Formate, die du hast, was ist so dein Anspruch?
Also ich würde mir schon wünschen, dass die Written Battles realer werden. Also nicht so viel mehr Boxen als Wrestling.
Okay.
Das wäre halt so mein Weg, mein Film. Es gibt halt sehr viele Absprachen. Generell habe ich nichts gegen Absprachen, aber es soll halt mehr real bleiben. Halt, es ist irgendwie, nimmt es mehr weg von einem Kampf, wenn man sagt, ey, komm, ich schlag nicht aufs Knie, du schlägst nicht auf die Schulter und du schlägst nicht dahin. Und weißt du, so, dann ist es, ich verstehe schon, lieber soll das Battle stattfinden und dann halt nicht über den Beruf des Gegners gesprochen werden, anstatt jetzt deshalb das Battle sausen zu lassen. Mittlerweile sind auch sehr viele befreundet miteinander und da sind halt die Grenzen manchmal sehr, verschwimmen die so ein bisschen. Darf man jetzt das sagen, darf man das nicht sagen? Okay. So, ne, es gibt halt diese Themen. Bodied, der Film, hast du gesehen?
Wen?
Bodied, der letzte Battle-Rap-Film. Oder kann ich dir nur ans Herz legen? Das ist halt, das beschreibt die Thematik, wo zwei, also die befreunden sich durch Battle-Rap. Der eine ist eigentlich eher so Journalist, wird dann aber Battle-Rapper.
Hat es von Eminem?
Ja, Eminem produziert, ne? Kann man so sagen.
Ich hab den nie gesehen.
Nee, kann man mal gucken. Also es ist jetzt kein 8 Mile, ne, so, aber es ist ist ein Battle-Rap-Nerd-Film innerhalb der Szene, weil man halt die Protagonisten auch so relativ kennt halt. Aber das halt auch dieses, jetzt wird's, die gehen halt ins Battle, ne, die haben sich dann kennengelernt, der hat bei ihm übernachtet, hat seine Familie kennengelernt, sein Kind, seine Frau und dann waren die in einem Battle, ne. Haben die gesagt, das Geld können wir, we can let that money slide, so, ne, und lass mal das Battle machen. Und dann sind die kurz bevor die rausgegangen sind, no personals, ne. No personals. Und dann hat der eine, your wife, what, my wife, your kid. Oh, weißt du, so, und dann, wie sich sowas hochschaukelt. Ne? So, also spiegelt das krass wieder und da gab es halt ein paar harte Lines. Ich will jetzt aber nicht, Tierstar schweift ab.
Tierstar schweift ab, Hashtag.
Zum Thema, genau, Moral und Niveau im Battle Rap. Also ich wünsche mir, dass Freestyle mehr zurückkommt. Ich bin jetzt genau das Gegenteil, was ich beschrieben habe, wie ich vor 10 Jahren drauf war. Denn mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Written, ich meine, der Unterhaltungswert ist größer beim Written, garantierter, sagen wir mal, wenn man vorbereitete MCs hat. Man kann sie als Veranstalter besser vermarkten vielleicht, aber mir wäre auch lieb, wenn die Freestyler nicht als Vor-Act oder als Support-Act der Written-MCs gelten. Ne? So, das ist halt so ein bisschen gerade das Feeling. Deswegen wollten wir eigentlich, als Corona kam, wäre unsere erste Veranstaltung die Freestyle-Mania Champions League gewesen, wo wir auch die Freestyler mehr in den Vordergrund drängen, besonders die Guten, ne? Sodass wir dann ein gewisses Niveau erreichen mussten, um da überhaupt reinzukommen. Okay, ne? So, deswegen will ich denken, also vor allen Dingen, weil in letzter Zeit auch immer mehr Ghostwriting ein Thema ist, in der Written-Battle-Szene, sage ich mal. Es sitzen halt 5, 6 Köpfe an einem Match und es nimmt ein bisschen zu viel von der Realness so. Ne, dann, also wie viel MC-Ehre hat noch der Einzelne, ist dann so eine Frage. Ne, so. Aber wenn ein Match announced wird, dann erstmal eine WhatsApp-Gruppe gegründet wird, was weißt du über den? Und ich habe von seiner Ex-Freundin das gehört und sein ehemaliger Kumpel hat mir erzählt und bla. Das ist halt wirklich, ne? Und dann, weißt du, so, und dann entwickelt sich auch eine Garde an MCs, die keine Angriffsfläche mehr bieten wollen und nichts mehr posten und keine persönlichen Sachen mehr nach außen lassen. Und es werden halt so, na, das Gegenteil von gläsernen Figuren, so, ne? Also die werden so ein bisschen, die spielen halt eine große Rolle dann so, ne? Es gibt halt welche, das nimmt sehr viel weg. Ich finde, bei einem Freestyle ist für mich halt immer noch die realste Form des Battles, weil wenn du nicht weißt, wer dein Gegner ist und dann wirklich vier Takte hin und her machst, so, dann und einen guten Konter setzt, dann hast du den guten Konter gesetzt. Da bist du alleine im Ring und du hast bist ausgewichen und hast gepuncht und der ist umgefallen. All Props, weißt du, alles gebührt dir, ne, so. Da hast du, dann hast du höchstens mit anderen vielleicht trainiert oder lässt du das an deinen Freestyle-Skills gearbeitet und wie auch immer, aber da ist man 100% sicher, dass nicht diese entscheidende Line von jemand anderem kam und du sie in der Zeit, es ist was anderes als, ich habe nichts gegen Ghostwriting bei normalen Rappern, du machst einen geilen Song, bla, und dann machst du das und rockst es, vor allen Dingen, wenn du einen regelmäßigen Output hast und so weiter. Beim Battle ist halt schon so eine Sache, ne? Wenn, es ist halt krass, wenn jetzt herauskommen würde, dass von Lars seine Parts nicht geschrieben hat. Das war cool, Savage. Weißt du so, das wäre halt so, wie viel, das ist so, das, da gehört schon ein bisschen MC-Ehre doch dazu, so. Ich will halt weiter diese Mitte behalten zwischen Writtens und Freestyles, aber Freestyle soll halt immer noch ein Aspekt sein, weil heutzutage sind oft, werden Leute als Battle Kings bezeichnet, die nicht mal MC, Basic MC-Skills haben. Das ist für mich so ein bisschen als, da sagen die wahrscheinlich, ich bin zu alt für den Scheiß. Und als Oldschooler ist das für mich noch zentral halt, ne?
Ja, vorhin, nee, da denke ich auch, dass dann einfach zu überintellektualisiert und einfach nicht mehr so, okay, jetzt lass den Typen mal aber einfach trotzdem mal zeigen, dass er auf dem Beat rappen kann. Weißt genau. Du, gib ihm mal irgendeine Art von Beat, die er selber nicht gepickt hat.
Genau.
So, und lass ihn mal irgendwas machen. Muss ja nicht mal dann gegen jemand anders sein, einfach mal zeigen, dass er rappen kann. So.
Stell, grab the bag, stell den Gegenstände hin, mach Rap-Script, zeig ihm ein paar Worte rein. Irgendwie, ne, das ist halt Master of Ceremony, ne, so. Ich weiß halt nicht, wie wichtig ist dieser Titel noch. Das ist so ein Titel, der so viel bedeutet eigentlich, ne. Ich hab also, ich will nicht, dass der Titel weggenommen wird wie DJ. Heute, wer nennt sich heute, fast jeder nennt sich heute DJ, ne, so. Also so ein bisschen auflegen, so hart und Programm abspielen. Ich bin DJ. So, ja. Weißt du, so. Also,
stimmt, guter Punkt. Ja, auf jeden so. Fall, den MC-Titel konservieren.
Ja, der muss weiterhin was bedeuten. Ne? Wenn jeder, ist ja auch in anderen Bereichen so, wenn ein OG ist, ein OG, es hat was zu bedeuten, wenn einer ein OG ist. So. Und naja, und so soll es auch mit MC halt für mich halt sein. Und ja, und ich würde halt weiter daran arbeiten. Also unsere Bühne, also die ist teilweise innerhalb der Battle-Szene ein bisschen unbeliebt. Ja. Also es gibt Leute, die trauen sich nicht. Ne? Wir haben schon eher
Top-Tier-Takeover.
Top-Tier-Takeover auch schon, aber Rap am Mittwoch. Okay. Das halt in anderen Ligen ist halt Dill Tilly zum Beispiel oder BRB oder so. Ne? Ist ein bisschen freundlicher, der Kreis, ne? So ein bisschen familiärer. Man sagt, man nennt das dort einen freundschaftlichen Cypher-Kreis, ne, so, wenn da jemand seinen Text vergisst, dann wird auch oft so, hey, komm, mach mal Lärm und unterstützt ihn. Der Gegner auch so, los, finde ihn, bleib mal leise und so, ne, damit mein Gegner weiter mich beleidigen kann, ne, so, das ist halt so, ne, alles sehr.
Und bei
so
euch ein bisschen härter.
Ich hab, also MCs, also die sagen halt, ich bin ausgetreten bei euch und ich hab meinen Text vergessen, da kam einer und hat Hurensohn geschrien aus der Crowd. Und dann wird er noch nervöser, also, weißt du, Schweine, so, deshalb, also, das ist so, es ist halt, auf der Bühne hast du auch nicht so leicht die Connecte, ne? So zur Crowd, so, du bist so oben auf dem Podest, du musst jetzt abliefern, ne? So All Eyes on You, dann die Lichter, so ein Kreis halt so, man ist so ein Teil der Crowd auch und so, ne? Es ist, jeder, der beides gemacht hat, wird bestätigen, halt, dass die Verbindung als MC in einem Kreis leichter zur Crowd herzustellen ist, als halt von der Bühne, so, klar, ne? So. Und wer Verkacker werden bei uns ein bisschen härter rangenommen, glaube ich. Ein bisschen so dieses, ey, du kriegst die Gage, du wirst hier links, wir sind hier, wir haben Eintritt bezahlt, liefer mal ab, so nach dem Motto so. Und das ist aber...
Macht die Leute auch besser auf jeden Fall.
Ja, denke ich auch. Safe, für eine Battle-Arena ist das doch angebracht total, halt. Ne, so.
Denke ich auch. Also ich meine, wenn man wirklich jetzt nur Ego-Strokes haben will und sich der meisten Kritik entziehen soll, dann soll man auf jeden Fall nicht battlen. Genau. Weißt du? Dann mach einfach irgendwie Songs, lad die auf YouTube hoch, hoff, dass du so wenig Daumen runter wie möglich kriegst.
Genau. Deshalb, also es ist halt nichts, aber es ist geil für die Era, so dann, wenn die dann battlen. Es ist halt, also es ist immer seltener. Es gibt auch diese freundschaftlichen Battles, gibt es auch bei uns, ne, so, aber ich hab halt so dieses, diese Tension spüre ich gerne, dass es halt was von einem Kampf hat. So das letzte große Ding, was in die Richtung ging, ist Noah gegen 4-7, wo Kollege und so auch da war. Da war Santino hinter Noah und so, seine komplette Entourage und 4-7 seine komplette Entourage. Und hey, die Luft war zum Schneiden, so weißt du so. Also da hat echt gemerkt, oh, hier sind echt zwei Teams, die sich nicht riechen können. Und jede Line hat fast gezogen. Also weißt du, wenn die eine geile Line gekickt haben, war der ganze, die ganzen Gesichter auf der Seite, oh shit, so, ne? Wenn da eine gute Line war, was ein bisschen weniger der Fall war, aber dann war die so, okay, Mist, hat er jetzt halt so, ne? Und ja, sonst ist es halt, es ist auch so ein Thema halt, ob man als Gegner feiern soll, wenn der gegen einen beleidigt. Es ist halt oft, dass sehr viele Freunde auch sehr viel Props geben, ne? So hat einer den Mr. Hobbs genommen, aber der feiert als Battle-Gegner, das ist die Line halt auch trotzdem. Ja, das nimmt davon ein bisschen weg, aber am Endeffekt finde ich, glaube ich, von allem etwas zu haben, macht ein gutes Battle aus oder eine gute Battle-Szene. So. Das kann ja dieses Mal freundlicher sein, nächstes Mal ein bisschen aggressiver. So, dann mal lustig, dann mal ernst, dann mal dies, ne? So ein bisschen unter die Haut, wieder mal oberflächlich, mal nicht. Ich glaube, das macht es spannend.
Also sobald man nach Corona wieder was auf Bühnen machen darf, macht ihr dieses, wie hast du es gerade genannt, das Champions League Ding?
Freestyle Mania Champions League war das letzte, was angestanden hat, und ich würde da gerne dran anknüpfen halt. Ne? So, ich bin echt gespannt, ob die MCs fitter zurückkommen, ne? Ob die jetzt wirklich trainiert haben oder ob die eingeschlafen sind. Ne? So, das ist halt spannend zu sehen, aber ja, jetzt machen wir erstmal keine wirklichen Pläne, es sei denn, wir machen sie im kleinen Rahmen.
Ja, voll. Ja. Und du planst aber auch so ein Interview rein oder hast auch ein Format, wo du Battle Rapper interviewst, wie heißt das?
Ich habe Top Tier Talkover dann irgendwann mal Spaß genannt, ne? Tierstar Board nach, Tierstar macht dies, Tierstar Podcast. Also es ging halt darum, dass Battle Rapper wenig lange Interviews haben oder kaum, fast gar nicht sogar, wo man die halt kennenlernt, weil man sie meistens, als wenn man die Szene verfolgt, eher so als zerstörerischen MC hat, der mal böse ist, der mal den Gegner fertig machen will und höchstens nach dem Match mal kurz übers Match geredet wird, so. Dass man die halt ein bisschen persönlich auch kennenlernt und was.
Wieder neuen Stoff für die zukünftigen Gegner auch, so.
Das ist auch noch ein Thema, genau, dass der Gegnerbezug greifbar ist, ne? Ja. Ich mag es nämlich gar nicht als Zuhörer zu hören, deine Ex-Freundin hat erzählt, du hast nur ein Ei. Woher soll ich das wissen? So, weißt du, so stimmt es jetzt? Ich habe gehört, es gab halt Unterstellungen, also die auch schlimm und weitreichend sein können. Ne? Ja. Wenn jemand dem anderen Gegner unterstellt, dann minderjähriges Mädchen weggemacht zu haben oder sonst was, gab es halt alles. Ne? Ja. Aber hören, sagen und das auf Bühnen zu packen, dass millionenfach noch geklickt wird, kann Schwierigkeiten nach sich ziehen halt, ne? So, deshalb bin ich eher für greifbaren Gegnerbezug auch, ne? Dass man weiß, okay, das ist seine Persönlichkeit, das ist seine Persönlichkeit, dann macht mir das auch ein bisschen mehr Spaß als Zuhörer, ne?
Ja. So. Voll, aber für dich ist ja schon auch dieser Bildungsauftrag sehr wichtig im Sinne von so diese Formate, die Nische, die du da ausgesucht hast, ist ja auch schon nischig genug, dass man dir auf keinen Fall unterstellen kann, du machst es jetzt aus puren Kommerzgedanken, obwohl innerhalb der Szene bestimmt bist du für einige Leute jetzt auch schon Sellout, weil du Sachen machst, aber
ich glaube, wir sind innerhalb der Battle-Szene die kommerziellen, weil wir allein schon mal einen Sponsor hatten, kann man sagen. Okay, ne? So,
shame on you.
Ja, ne, das ist ja auch ganz schlimm, wobei, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wie es bei anderen aussieht. Ja, das ist ehrlich gesagt, ich kann es ganz offen sagen, ich wünschte mir, es wäre noch viel, viel größer. Und dazu gehört auch einiges. Da muss man halt auch sogenannte Battle-Rap-Touristen unterhalten können. Das sagt man auch, das sagen elitäre Battle-Rap-Fans mal gerne über Leute, die keine Ahnung haben, weil es gibt halt Leute, die sporadisch Battle-Rap gucken und sagen, hey, geil, Rapper Mittwoch oder Top Tier Takeover ist heute in der Stadt. Aber wollen wir mal nicht da hingehen und das letzte Battle habe ich da gesehen, mal Lars oder vielleicht Cynic Bong Taggy oder so, und dann können wir das auch heute auch mal gucken, aber die verfolgen das halt nicht regelmäßig. Ja, ja. Und dann feiern die vielleicht auch jemanden, der eine Line kickt, die es schon 3-4 Mal gab. Mhm. Ne? Und dann denkt sich ein Battle-Rap-Fan, der jede Veranstaltung verfolgt, ah, was ist denn das hier, dass er mit so einer gebeitelten Scheiße hier durchkommt, ist ja voll wack, so, ne? Was auch verständlich ist aus seiner Perspektive. Halt, aber um ein wirklicher Battle-Rap-Star zu werden, sollte man halt Leute begeistern für die Kunst, die nicht schon tief drin sind halt. Ne? So, man hat früher, ich meine, man sagt es immer so schnell zu Mainstream, Rapper ist wack, ist peinlich. Mhm. Bei Biggie und Tupac waren es aber alle einig, das war cool. He made people love rap. Weißt du, so, das ist cool. Ne? So, bei denen hat irgendwie keiner Also ich habe noch nie gehört, dass der Sellout Biggie oder Sellout, okay, ein bisschen OGC oder so vielleicht, gab es vielleicht J.R.U. the Damager oder so. Aber jetzt im Großen wird es denen halt...
Ja, vor allem die History ist auch sehr gnädig mit den, weißt du, mit den gefallenen Songs.
Auch, das heißt, kommt natürlich auch noch dazu, stimmt, auf jeden Fall. Das sollte man da nicht außer Acht lassen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir schon vor 5 Jahren versucht haben, das zu professionalisieren, indem wir dachten, okay, das kann man vielleicht, das muss man irgendwann zu einem Signing führen. Wie halt auch mit Plattenlabels und so weiter. Ne? Du kannst als Künstler ja auch nicht auf 3 Platten, 3 Labels, 3 verschiedene Alben veröffentlichen in jedem Jahr.
Ich schon.
Ne? Ja? Die meisten. Naja, also es gibt vielleicht wieder da eine Ausnahme oder du weißt ja, wie es ist, wenn du ein Konzert gibst in Köln im Februar, kannst du jetzt nicht unbedingt im März auch in Düsseldorf geben oder so. Ne? Genau, ne? Das ist halt. Ne? Und als mehr Ligen aufgetaucht sind, haben Rapper angefangen, auch ein bisschen die auszuspielen gegeneinander halt. Ne? So, früher waren die halt, bitte gib mir einen Slot, ich mach alles dafür. Und danach war so, ja, für die Gage mache ich nicht. Und wenn du mir das nicht machst, dann gehe ich dahin und so weiter. Natürlich hat dieses Freelancer-Ding seine Vorteile auch. Ne? So, aber ich glaube, wenn man, ich rede auch nicht jetzt von einer ewigen Knechtschaft oder sowas, ne? Das wird halt einem negativ dann ausgelegt, sondern wenn man sagt, ey, mach doch mal ein Jahr hier, ne? So, und machst du 3, 4 Battles, kriegst, weißt du, so vielleicht sogar eine Summe für 4 Battles, wo du deine Miete zahlen kannst, was eigentlich geil wäre, ne? Wenn du auf diese Summe kommst und wir machen mal das ganze Paket groß, ne? So auch mit diesem Drumherum, dich hier und da unterbringen. Wir haben einen Sampler auf die Beine gestellt, wo wir zum Beispiel etablierte Rapper, Künstler so mit Battle-Rappern vereinen auf einem Sampler und dann jeder Song macht mit einem seiner Lieblinge halt, weißt du, so, das würde, wo das vielleicht, wo wir denken halt, dass das passen würde und so weiter, so könnten wir die Leute halt pushen. Ja. Ne, so, dann könnten wir sagen, wir werten deren Social Media auf, wir werten deren Namen nach außen auf, wie als Künstler bauen wir die halt auf, wenn wir wissen, wir können mit denen ein Jahr nur planen, nicht wie ein Label, dass wir sagen 3, 4, 5 Jahre, sondern nur wirklich ein Jahr, dass wir sagen, die nächsten 3, 4 Battles machen wir mit dir hier so und so, da und da und da. Und
da ist noch nicht in Deutschland angekommen, strukturell bisher.
Das ist eher so uns, wir wollen die knebeln. Ja, okay, Rap am Mittwoch Knebelvertrag war ein Begriff, den Leute dagegen benutzt haben, um das klein zu halten und das ist am Ende daran gescheitert. Ja, und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum es immer noch keine Battle-MCs gibt, die davon leben können. Ja, ne? Es sind halt so, Ben Salomo, ich und so waren dann die Einzigen, die aus dem Battle-Rap ein Geschäft machen wollten und jetzt halt auch hier, also dass es halt in unserer Hand ist. Ne? Ja. Das, so, ne? Ich mochte es schon immer, wenn Macher aus der Kultur die Business-Seite in der Hand haben oder auch die Mediensache in der Hand haben. Es sollen nicht Leute von, ich meine, es war cool früher, dass MTV Your Raps reingenommen hat oder so. Das war schön gut, da haben wir eine kleine Plattform. Aber im Endeffekt besser, wenn Leute aus der Kultur das Label machen, Leute aus der Kultur die Medien machen. Und so wäre es halt auch cool, wenn wir in der Battle-Rap-Szene nach unserer Prognose, die wir das schon jetzt 2 Jahrzehnte machen halt, ne, so aus der Welt kommen, sagen, okay, der hat das Potenzial, ein Battle-Rap-Star zu werden, den geben wir jetzt einen Aufbaugegner, wenn der den rasiert, dann kriegt er einen krassen Gegner und dann, so, weißt du, macht er sich einen Namen. Wir sehen ja, dass es mit dem einen oder anderen funktioniert, wie mit 4-7 zum Beispiel, mit Fresh Polacke, Cynic, das sind Battle-Rap-Stars und die werden halt immer weniger, jetzt so nach dem Motto, wir machen das alle just for fun, wenn dann jemand verdient, sind es die Veranstalter. Und die Rapper sind cool damit, dass alle in der Community sie mögen, weil sie ja nicht flexen und Geld draus ziehen, ne? Sondern so, die sind dann die billigen Rapper,
das ist schade,
die
Kultur.
Ne? So. Aber die haben das Potenzial. Aber um zurückzukommen, die müssen halt auch Battle-Rap-Touristen unterhalten können.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall das Ding. Das fiel mir auch ein. Irgendwie ist auch so eine krasse Parallele zur Politik, ne? Im Sinne von, so, es gibt nur so einen ganz kleinen Teil, der eigentlich wirklich Politik bewerten kann, weil er sich genug auskennt, so, und so ein ganz großer Teil lässt sich eben leiten von Punchlines, die, weißt du, wenn du den Kontext nicht verstehst, sich gut anhören, aber vielleicht einfach, weißt du, gar nicht dein Weltbild entsprechen.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Es geht echt einfach wirklich um Bildung. Ich glaube auch, und in beide Extreme kannst du.
Stimmt.
Also irgendwie so eine gesunde Mitte ist schon gut, die hast du ja auch oft angesprochen, weißt du, weil wenn es nur noch für die absoluten Nerds sind, die jeden Vorbattle geguckt haben, ist es eben langweilig, so, weil dann sind zu viele Insider-Facts, die einfach keine guten Punchlines für eine Masse sind. So. Genau. Und wenn es aber nur irgendwie so die obvious Dinger sind, die jetzt für die breite Masse funktionieren, dann ist es auch wieder langweilig, weil dann ist es irgendwie so Schlager-Battle so mäßig. Ne?
Ja, deshalb Qualitätskontrolle, sowas wurde uns auch schon mal vorgeschlagen. Vorgeschlagen. Lasst es mal, also nicht jeder, der ein Ticket kauft und in der Venue steht, sollte abstimmen dürfen. Ne? So nach dem Motto, ne? So, aber da können wir halt zur Politik kommen. Ist Demokratie richtig, darf man ab 18 wählen oder sollte man einen bestimmten Bildungsgrad haben oder so, ne, weil du gerade den Vergleich gezogen hast.
Naja, genau, das
müssen ist echt wir jetzt, interessant, ja. Genau, müssen wir jetzt wirklich einen Knowledge-Check machen, wie viel Ahnung hast du von Battle Rap? Dann darfst du wählen. Ne? So, aber
zumindest immer einfach sagen, so, es muss immer noch einen Juryentscheid geben. Also, dass man nichts nur auf Publikumentscheid basiert, aber dann ist es auch nicht cooler, ne? Weil du dann wieder die Jury an sich ein Politikum ist.
Genau, ne? Dann ist es halt wieder Schiebung. Ne? Ja. Also wir haben alle Systeme durch. Ja. Und immer gibt's, also wir haben. Ich habe einmal gesagt, diese Veranstaltung gibt es kein Gremium. Wow, geil, alle, yeah, die Crowd hat Demokratie, wo los entscheidet. Ja. Dann entscheiden die, es war ein ganz bekanntes, das meistgeklickte Freestyle-Battle in der Deutschrap, weiß ich nicht, kann man hier nachprüfen, ist Finch gegen Gier. Und warum es so weit geklickt ist, ist wahrscheinlich nicht mal wegen der Qualität des Battles, sondern wegen der Entscheidung, die gefallen ist. Da hat die Crowd Finch weitergewählt und Internet, also die sind stumm gelaufen danach und meinten, Gier war besser, was soll das denn? Ne? Und dann sagen wir wieder, okay, dann nehmen wir euch das Voting-Recht weg und stellen eine Jury hin. Dann stellen wir eine Jury hin und wenn dann wieder eine Fehlentscheidung, hier wurde gekauft und so weiter. Ja, das haben wir gemacht. Mein neuestes System ist jetzt 4 Jurymitglieder, ein Crowdvote. Okay. So einfach mal gucken, hat jeder so ein bisschen was. Und wenn es mal 4-1 steht, dass die Crowd mal den Rapper A vorne sieht und die ganze Jury Rapper B, dann haben wir halt wieder Diskussionsstoff so fürs nächste Event.
Genau, was ja auch bei Battle cool ist, dass super viel, wie bei Sport, ja auch über Recaps dann noch geht. So, du hattest mich ja auch einmal eingeladen, haben mit Megalo, du und ich.
Genau, Damien gegen Mighty
gegen Mighty Battle Recap gemacht und das ist natürlich auch dann wirklich Spaß, wenn man das auf so einer sportlichen Ebene irgendwie sehen kann und nochmal auch verschiedene Blickwinkel auf das Thema hat in diesen Recap-Runden so von Experten oder so Leuten, die weißt du, so wie ich, denn ich bin kein Deutsch-Rap-Battle-Experte, so, weil ich mich mit der Szene hier zu wenig beschäftigt habe, aber es ist natürlich dann trotzdem irgendwie mal interessant, wenn Mucena und ich da so zu so einem Kram auch was dazu sagen. Und
das war voll,
du uns dann aber auch Insider-Infos
gibst. Genau, ich musste mal Pause machen. Er hat das gesagt wegen das und das und so. Ne? Da musste ich das manchmal auch schon erklären, obwohl das Battle schon relativ greifbar ist. Halt, ne, so. Und da fand ich halt, da war Damien's Delivery halt voll Thema in der Szene, ne? Dass er dann zu overacted hat. Ja, nein. Wobei ich immer sage, Delivery und Acting ist auch ein großer Teil, eine leichte Line vielleicht sogar sehr dope darzustellen.
Halt. Ja, und vor allem auch, was du sagtest, irgendwie von früher diese Diversität, weißt du, du meintest so die ersten Feuer über Deutschland Battles und da sind so viele Leute, die jetzt heute, weißt du, feste Namen in der Szene sind oder mal waren, weißt du, so waren da irgendwie dabei. Das war noch so eine krasse Vielfältigkeit von Styles, von so richtig so Punchline, Ruhrpott-Pillard-Dudes bis zu, Dudes, die, weißt du, irgendwo ganz anders musikalisch gelandet sind und irgendwie, ich glaube, das ist auch so was einfach wichtig ist, weißt du?
Dass
es nicht nur dieses eine richtig und falsch gibt und das Stilmittel ist das,
weißt du? Das Ultimative gibt es nicht.
Weißt du, der geilste Event, wenn irgendwie ein krasser Punchliner ist, der einfach nur die Punchlines hat und vielleicht mit einem Gesichtsausdruck, aber die krassesten Lines, aber dann so ein Damien rauskommt und einfach irgendwie innerhalb von einer Strophe 17 verschiedene Personen in einer, weißt du, und Stimmen und Akzente und historische Referenzen und so. Ich finde genau das
ist auch cool fürs die Bandbreite. Und fürs Auge und so, ne? Das sieht so geil aus und ich glaube auch, dass diese ganzen verschiedenen Charaktere machen die Spannung aus. Also Vielfältigkeit ist das Stichwort. So, was mir fehlt in der Battle-Rap-Szene. Wenn die wieder da ist, dann kann es richtig aufblühen halt. Ne? So, und wir müssten halt auch mehr Leute begeistern und nicht nur diesen einen Stil haben.
Ja, und das kommt leider dann auch wieder, da beißt sich so die Katze oder der Hund oder was auch immer ein Schwanz oder der Battle-Rapper dass ich auch mal einen Schwanz beiße. Weil ab dem Level, wo einfach ein bisschen mehr Geld fließt, weißt du so, aber trotzdem, also sagen wir mal einfach, ihr hättet einen fetten Sponsor, weißt du, so, der das irgendwie euch garantiert, dass ihr so pro Jahr so und so viele Events hättet, ihr hättet Summe X, um Leuten zu sagen, guck mal, für das Jahr, du verpflichtest dich 4 Dinger, aber wir können dir auch 50 schon mal einfach geben, plus noch Beteiligung an dies und das, wenn das und das passiert und es muss irgendwie leider dann, also um aufs nächste Level zu kommen, vielleicht auch so ein bisschen so eine Finanzspritze da in das
Ding rein. Genau, da muss sich einer mal trauen, weil ich glaube, einige sind zögerlich, weil es nun mal diese verbalen Grenzüberschreitungen auch gibt im Battle Rap halt, ne? Was ein bisschen Doppelmoral ist, wenn ich manchmal sehe, was für andere Rapper, was ich mit was für Background gesponsert klar, werden und sonst was propagieren in der Musik von Drogen, Gewalt bis weiß ich nicht was. Und wir reden nur, wir rappen nur. Wir müssen verstehen, dass Battle Rap ist die zivilisierteste Form der Auseinandersetzung. Ich sehe das, wenn wir es historisch auseinandernehmen, früher haben die sich umgebracht in der Arena, ne? Wo wenn der Dings hier den Daumen runter gemacht hat und dann haben die gesagt, komm, lasst mal die Schwerter beiseite. Aber die töten sich immer noch, bis sie die Handschuhe ohne Handschuhe boxen, dann mal mit Handschuhe, richtig mit Regeln. Und jetzt wird halt nicht mal mehr ein Schubser toleriert.
Ne, so. Es ist eben wirklich eine verdammt unberechenbare Plattform für verbale, für Shitstorms, die im Raum.
Ja, wobei wir eigentlich, also auch moralisch schon mehr als andere halt wirklich, also ich ist mir egal, wie viele sagen, wir verfälschen das, ich piepe, ich habe hier und da schon Dinger gepiept. Wo ich sage, also wirklich, wo man jetzt sagen kann, okay, was ist mit Sexismus, Homophobie, wenn du Rassismus so konsequent, wenn wir das da beiseite legen halt, weil bestimmte Worte will ich da einfach wirklich nicht hören. Das hat nichts mit Hip-Hop und der Kultur zu tun und bei Wiederholungen, also wir buchen die da auch nicht. Ja. Also es sei denn, wir geben die halt auch die Möglichkeit, nach dem Battle zu sagen, ich habe hier Scheiße gelabert. Mhm. Ne, so Rapper labern halt viel Scheiße. Besonders im Freestyle kann es einige, ein oder andere auch rausrutschen. Ja, aber er soll mal halt die Möglichkeit im selben Video haben, so sagen, ey, das war so und so und nicht dies und das gedacht. So. Aber halt, es gab auch nicht so oft, also ein Fall erinnere ich mich, wo er auch mal was gepostet hat, was überhaupt nicht vertretbar war. Mhm. Den haben wir halt gar nicht mehr eingeladen. Halt so. Und ansonsten, mal ein bisschen präventiv sagen, ey, also diese Richtung, es ist halt auch mal ein bisschen so mit dem Dings, also mit dem, das wollen wir halt auch nicht hören, egal in welchem Kontext halt, ne, so. Ja. Das ist dann halt, es hat noch nie stattgefunden halt, ne, so, wir haben unsere Probleme mit, wo beginnt Sexismus oder wo dies, das, ne, so, aber Rassismus gab es noch nie einen Platz halt, ne, so, also den gab es damals nicht, heute nicht und es wird es auch in Zukunft nicht geben und wenn einer nur denkt, das ist es, dann ist das kein Hip-Hop mehr, so, ne, das ist auf jeden Fall.
Ja, aber gegen trotzdem, weißt du, stimmt das, was ich gesagt habe, im Sinne von, weißt du, als Sponsor weiß man eben, das, weißt du, das ist potenziell Rassismus, Sexismus, ganze Völkergruppen, Mütter, die gefickt werden, nur damit, weißt du, irgendjemand zu seinem Sieg kommt, dementsprechend.
Genau.
Das ist auf jeden Fall nicht das allersicherste Pferd, auf das man setzen kann, um sich ein Image als Marke aufzubauen. Bauen positiv, aber ich glaube, irgendwie werden sich da Sachen finden und ich glaube, es muss eben einfach, weißt du, irgendwie mehr Salonfähigkeit.
Ich verstehe schon die Angst ein bisschen, dass wenn man Ami-Rap, aber ich meine, Kampfsport, UFC und so, ich glaube, die hatten am Anfang auch krass gestruggelt, was Sponsoren angeht, jetzt stehen alle Firmen da. Ja. Ich glaube, in jedem Fußballspiel wird härter reingegritscht als in irgendeiner Battle-Rap.
Ja, ist echt so.
Es gibt, also wir können ja auf 10 Jahre zurückblicken, es gibt keine Eskalation. Das Schlimmste, was im Battle-Rap ist, nicht mal bei uns, bei einem anderen, einer wurde mal geschubst mit einem Skandal. Einer hat ein bisschen Wasser ins Gesicht bekommen, Skandal. Und das war alles nicht bei uns. Okay, ne, so, also, keine Ahnung. Ne, okay. So.
Ja, das ist doch gut zu wissen, ey, das ist hier.
Das gibt es halt nicht.
Officially, zumindest auf der Bühne.
Nee.
Nicht weitergehen.
Wir halten auf jeden Fall alles sauber.
Ja, Mann, an den Hip-Hop-Werten fest auf jeden Fall. Ey, vielen Dank für das gute Interview. Ey, vielen Dank für die ganzen Sachen, die du für die Culture machst und auch deine Medienformate und meine Ideen mit Medien. Da wird sich, glaube ich, auch noch ein paar Sachen so überschneiden, hoffentlich auf jeden Fall. Ey, alles Gute und vielen Dank, was du hier für diese Battle-Rap-Scene in Deutschland gemacht hast. Und auch wenn manche Leute denken, ihr seid Sellout. Oder so.
Wir alle. Ey, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Yes, ja. Tiesta Andres ist hier beim Hochkultur-Podcast.
Hochkultur.
Tune in, baby. Ciao.